Ich eröffne den ersten öffentlichen Tagesordnungspunkt des Ausschusses für Digitales und starten die Live-Übertragung ins Internet. Ich möchte darauf hinweisen, die Besucherinnen und Besucher, die da sind, dass sie natürlich keine eigenen Bild- und Tonaufnahmen fertigen dürfen und dies Konsequenzen haben kann, nämlich einmal, wenn sie zuwiderhandeln, dass sie das Hausrecht des Deutschen Bundestages damit verletzen und zum Ausschluss von diesem Ausschuss oder auch des ganzen Hauses kann das führen oder es kann auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, den wir öffentlich beraten. Und aufgesetzt ist der Tagesordnungspunkt Bericht der Bundesregierung zu den digitalpolitischen Plänen und Projekten des Bundesministeriums der Verteidigung. Und ich begrüße ganz herzlich das erste Mal in diesem Ausschuss den Bundesminister Boris Pistorius. Wir haben auch weitere Gäste, nämlich vom Ministerium den Generalleutnant Michael Vetter, Abteilungsleiter Cyber-Informationstechnik, der ja auch schon öfters mal hier im Ausschuss war. Herzlich willkommen. Den Generalmajor Dr. Christian Freuding, Leiter Planungs- und Führungsstab. Genau. Und wir haben vereinbart 5 Minuten Eingangsstatement durch den Minister. Dann machen wir 2 Debattenrunden. Wir haben das so, dass die Fraktionen alle 5 Minuten haben. Und wir machen das immer im Dialog, also Fragen. Und Sie können dann direkt antworten, damit auch ein echter Dialog entstehen kann. Das hat sich hier bewährt. Und 10 Sekunden vor Ablauf der Redezeit kommt ein akustischer Gong. Der heißt, dann nicht noch einen neuen großen Bogen aufmachen, sondern dann möglichst zum Ende kommen. So, dann übergebe ich Ihnen das Wort. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung, hier in den Ausschuss für Digitales und Tagesordnungspunkte oder Punkte zu diskutieren. Gibt es ja aktuell mehr als genug. Die neue Bedrohungslage, mit der wir es in Europa zu tun haben, hat viel in Bewegung gesetzt. Wir sind seit geraumer Zeit dabei, die Bundeswehr in allen Bereichen und vor allen Dingen in der Breite besser aufzustellen. Hierfür haben wir schon einige wichtige Weichenstellungen vorgenommen, zum Beispiel die Entscheidung zur neuen Struktur der Bundeswehr. Wesentliches Merkmal dieser Strukturentscheidung ist neben 2 anderen vor allen Dingen diejenige, dass wir künftig eine 4. Teilstreitkraft haben werden, neben Heer, Luftwaffe, Marine eben auch die neue Teilstreitkraft Cyber- und Informationsraum, kurz CIR. Damit tragen wir der unbestreitbaren Tatsache Rechnung, dass Kriege längst in allen Dimensionen geführt werden. Der Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, ist dafür ein beredtes Beispiel. Die Kriege werden asymmetrischer, sie werden hybrider, sie werden auch unberechenbarer. Elektronische Kampfführung spielt eine immer größere Rolle, genauso wie Drohnen. Das alles beschäftigt uns natürlich auch. Und Cyberangriffe auf Staaten, das wissen Sie als Fachausschuss besser als ich, und deren kritische Infrastrukturen gehören längst zur Realität. Und häufig wird eben der Cyber- und Informationsraum schon deutlich im Vorfeld von kriegerischen Auseinandersetzungen oder eben auch während dieser gezielt genutzt. Unter anderem durch Cyberangriffe, durch Desinformationskampagnen, aber auch durch gezielte haptische, physische Angriffe, wenn Sie so wollen. Und das passiert eben entweder staatlich gewollt, staatlich gefördert, staatlich gelenkt, oder es passiert auch eigeninitiativ durch Kriminelle und andere Gruppierungen. In Ursprung und Auswirkung, und das ist die eigentliche Herausforderung neben den technischen, sind diese Aktivitäten notwendigerweise erstens nicht auf die Konfliktstaaten begrenzt und zum Zweiten nicht immer klar erkennbar, wer eigentlich dahinter steckt. Auch das ist durchaus eine schwierige Herausforderung. Dadurch verschwimmen dann am Ende auch die Trennlinien zwischen Akteuren, zwischen Regionen, zwischen Ländern, Domänen, aber auch zwischen den verschiedenen Phasen der jeweiligen Konflikte. Deswegen reden wir am Ende über eine ressortgemeinsame Aufgabe, die nicht nur von einem Ressort, weder nur von dem BMI oder nur von dem vom Verteidigungsministerium oder irgendeinem anderen wahrgenommen werden kann, sondern eine, die nur ressortgemeinsam wirklich erfolgreich wahrgenommen werden kann. Wir können deshalb auch dass wir innere und äußere Sicherheit im Cyber- und Informationsraum naheliegenderweise nicht trennscharf betrachten und bekämpfen. Umso wichtiger ist, dass wir Digitalisierung eben, wie gerade gesagt, als Querschnitts- und Ressortgemeinsame Aufgabe verstehen. Im Grundsatz geht es dabei um Resilienz und eine effektive Abwehr sowie einen adäquaten Umgang mit Cyberbedrohung. Denn eins muss klar sein, wir werden Cyberbedrohungen nicht vollständig verhindern können. Sie werden zunehmen, sie werden schneller sein, sie werden komplexer werden. Das alles ist absehbar. Neben unserer originären Aufgabe der Cyberverteidigung bringen wir uns daher eben auch aktiv in die nationale Cybersicherheitsarchitektur ein. Natürlich, wir sind einer der zentralen Player. Ressortgemeinsame Ansätze wie die IT-Konsolidierung, Bund und die nationale Digitalstrategie der Bundesregierung unterstützen wir tatkräftig. Denn die digitale Transformation des Verwaltungshandelns bleibt eine eigene strategische Handlungslinie, getreu dem Motto, wer nicht digitalisiert, verliert. Für uns als Ressort besteht kein Zweifel, dass die Zeitenwende deutliche Investitionen in unsere Cybersicherheit und Verteidigung erfordert. Die Erfahrungen aus der Ukraine, aber auch zuletzt aus Israel zeigen sehr eindrucksvoll, dass die Dimension Cyber- und Informationsraum fester Bestandteil heutiger Konflikte ist. Unsere Entscheidung, den Bereich CIR als eine eigene Teilstreitkraft abzubilden, künftig ist deshalb folgerichtig und konsequent. Die Mitarbeitenden dort sind ganzheitlich für die Dimension Cyber- und Informationsraum verantwortlich in allen Belangen. Sie gewährleisten, das ist ihr Auftrag, den Schutz und Betrieb des IT-Systems der Bundeswehr und verfügen zugleich über Fähigkeiten zur Aufklärung und Wirkung. Unser Ziel muss Informations-, Führungs- und Wirkungsüberlegenheit sein in allen drei Bereichen. Und das bedeutet, Entwicklungen, Gefahren schneller erkennen und darauf reagieren zu können. Und das bedeutet eben auch, Gegner im Ernstfall bekämpfen zu können, bevor sie gegen uns wirken können. Eine einsatzbereite Bundeswehr muss deshalb das Innovationspotenzial neuer Technologien voll ausschöpfen. Ich habe noch zwei Seiten, die würde ich gerne noch vortragen, damit wir den, damit wir das Bild abrunden. Digitalisierung betrifft daher mehr als den Aspekt der technischen Innovation. Das versteht sich von selbst. Sie beeinflusst die gesamte Denk- und Handlungsweise der Bundeswehr auf allen Ebenen. Keine Teilstreitkraft, kein Organisationsbereich ist mehr denkbar ohne Digitales, selbstverständlich ohne Nutzung des Cyber- und Informationsraums, aber auch ohne dessen Schutz für die eigene Arbeit. Wir verfolgen daher drei strategische Ziele. Das erste ist die digitale Transformation der Streitkräfte, die digitale Transformation des Verwaltungshandelns und die übergreifende Erhöhung der Digitalisierungsfähigkeiten. Ich bin fest davon überzeugt, die digitale Transformation der Streitkräfte wird maßgeblich über Erfolg und Misserfolg auf dem Gefechtsfeld entscheiden, wenn es denn dazu kommt. Auf den Punkt gebracht, habe es gerade schon gesagt, wer nicht digitalisiert, verliert auch hier. Mit den Projekten aus dem Sondervermögen Bundeswehr haben wir dabei einen klaren Schwerpunkt bei der Verbesserung und Digitalisierung der Streitkräfte gesetzt, unter anderem aber nicht zuletzt im Bereich der Führungsfähigkeit. Wir haben viel erreicht im letzten Jahr. Ich will vier Projekte noch kurz hervorheben. Erstens Rüstungsprogramm Digitalisierung landbasierte Operation DLBO, wo heute noch bei einem Großteil der Plattformen ein modernes Battle-Management-System auf alte Funkgeräte trifft, wollen wir künftig Datenbilder und Sprache durch moderne Software, Defined Radios, dicht an Echtzeit und sicher übertragen. Zweitens Frequenzen. Der eklatante Mangel an militärisch nutzbaren Frequenzen hält weiterhin an. Das ist eine der zentralen Herausforderungen, gerade, ich sag's mal, im Kampf mit anderen Akteuren. Umso mehr begrüßen wir die Entscheidung der Weltfunkkonferenz 2023, das TV-URF-Band für die mobile Funknutzung zu öffnen. Das müssen wir jetzt national zügig umsetzen. Drittens, mit Blick auf die Digitalisierung des Gefechtsfelds können wir durch KI und die Umsetzung des Leitprinzips Software-Defined Defense in kürzerer Zeit besser informierte Entscheidungen ermöglichen. Unser Ziel muss sein, eine schrittweise Automation aufzubauen. Und last but not least, Building Information Modeling, kurz BIM. Hier haben wir seit September 2022 die federführende Koordinierung und Umsetzung des Masterplans BIM für Bundesbauten übernommen. Wir haben eine erste zentrale Plattform zur Verfügung gestellt, auf der alle Beteiligten in Bauprojekten gemeinsam digital zusammenarbeiten können. Das alles zeigt, glaube ich, schön überschaubar. Die Digitalisierung und KI sind keine Themen für die Zukunft, längst nicht mehr. Sie sind bereits heute verfügbar, erforderlich und müssen genutzt werden. Dafür brauchen wir nationale Expertise. Wir müssen in der Tat fördern, was immer geht. Bundeswehr tun wir das vor allem durch den Cyber Innovation Hub, die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit an unseren beiden Universitäten. Das alles ist Stand jetzt. Wir wollen darauf aufbauen und die Bundeswehr in Sachen Digitalisierung weiter voranbringen. Die konkrete Ausgestaltung erfordert aber auch, dass auch über das Sondervermögen Bundeswehr hinaus ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Das werden Sie in diesem Ausschuss nicht das erste Mal hören. Das heißt, wir brauchen ab nächstes Jahr einen kontinuierlich steigenden Einzelplan 14, damit es eben zu keinem Rüstungs- oder Innovationsstopp kommt. Auch das ist dann am Ende Teil der Zeitenwende. Vielen Dank. Sorry für das Überziehen und ich freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Und wir starten dann auch direkt in die erste Runde und für die SPD-Fraktion Dr. Jens Zimmermann.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Minister, für diesen sehr spannenden Einblick. Ich sage mal, wir als Ausschuss begrüßen das natürlich, dass wir jetzt unsere eigene Teilstreitkraft haben. Aber das bildet ja aber auch, glaube ich, die Realitäten ab. Und ich würde auch zu diesem Bereich gerne meine erste Frage stellen, weil wir uns natürlich in diesem Ausschuss sehr viel mit dem Thema Cybersicherheit beschäftigen. Sie haben es selbst ausgeführt. Das ist ein Bereich, wo die Zuständigkeiten auch ineinander übergehen. Und wir haben gleichzeitig in der Vergangenheit immer wieder auch gehört, dass natürlich auch im Prinzip im Cyberraum ja eine permanente Auseinandersetzung mittlerweile stattfindet. Gleichzeitig ist die Bundeswehr natürlich auch an Dinge, an rechtliche Rahmenbedingungen gekoppelt. Wann dürfen die Kameradinnen und Kameraden ja, eben auch in den Einsatz gehen? Umgekehrt ist es auch, wenn ich das richtig sehe, eine relativ hohe Hürde, wann wir eigentlich davon sprechen, dass wir digital angegriffen werden. Deswegen meine Frage, wie stellt sich das im Alltag aktuell dar, wo wir wissen, dass russische Akteure aufgrund des Ukraine-Krieges aktiv sind. Und wir werden nachher hier Vertreterinnen und Vertreter von Microsoft haben, um mit denen über chinesische Angriffe, die real stattgefunden haben, zu sprechen. Wie löst man dieses Problem?
Ich fange mal damit an. Bei mandatierten Einsätzen ist es so, soweit sie mandatiert sind, also bei robusten Mandaten sind wir natürlich auch im Bereich ZIR voll handlungsfähig. Ansonsten gilt der Grundsatz, dass die Bundeswehr im Inneren nicht eingesetzt wird. Das ist die Ausgangslage, die alles bestimmt. Das heißt, wir sind da, um unsere Infrastruktur, unsere Server, unsere IT zu schützen. Und das tun wir passiv. Aber auch da gilt das Gleiche, dass wir aktiv nicht operieren können, jedenfalls nicht in Deutschland, nicht ohne Mandat, nicht ohne Parlamentsbeteiligung.
Vielen Dank. Vielleicht dazu noch. Nichtsdestotrotz ist es ja auch die Herausforderung. Natürlich kann man auch digitale Manöver durchführen, aber gleichzeitig ist ja, denke ich, doch eine permanente Überwachung des Cyberraums notwendig. Das findet aber, gehe ich mal von aus, permanent statt. Dann wäre mein zweiter Punkt, es geht so ein bisschen über. Es gibt ja das Zentrum für operative Kommunikation, also wo wir auch den Übergang haben vom vielleicht klassischen Cyberraum hin in die Öffentlichkeit, in das ganze Thema Kommunikation. Vielleicht könnten Sie noch mal ein bisschen ausführen, was die Aufgaben des Zentrums für operative Kommunikation sind, insbesondere natürlich auch vor dem Hintergrund, was ist da erlaubt sozusagen im Inland?
Das verhält sich gewissermaßen parallel zu dem eben Gesagten. Ich habe das Kommando gerade kürzlich besucht. Deren Auftrag hat sich eben auch verändert durch die neue Bedrohungslage. Während es in den vergangenen Jahrzehnten vor allen Dingen Fragen waren, vor Ort bei mandatierten Einsätzen einzuwirken, auf Bevölkerung, Zusammenarbeit zu erläutern, aufzuklären und so weiter, vieles andere mehr mit relativ physischen Mitteln, um es mal vorsichtig auszudrücken, mit Flugblättern und vielem anderen mehr. Das verändert sich natürlich jetzt gerade. Die Beobachtung des Cyberraums, des Internets auch, in der Frage von Falschinformationen und hybrider Bedrohung nimmt breiten Raum auch ein, insbesondere auch nicht nur die Auswertung, sondern also nicht nur die Feststellung, sondern auch Auswertung und Analyse und Schlussfolgerungen bis hin zu Zusammenarbeit mit anderen. Das steht im Vordergrund und natürlich bereitet sich das operative Kommando jetzt darauf vor, für den Landes- und Bündnisverteidigungsfall eben auch aktiv zu sein. Der Auftrag verändert sich dann noch mal diametral gegenüber denen im internationalen Krisenmanagement.
Die Zusammenarbeit mit anderen Stellen, findet die heute schon statt? Also wenn, sag ich mal, im Rahmen der Aufklärung Dinge bekannt werden, werden die auch an andere Behörden im Inland weitergegeben?
Das geht alles über das nationale Cyberabwehrzentrum. Erstens und zweitens, das, was ausgewertet wird, ist zum größten Teil öffentlich zugänglich. Also besteht auch keinerlei Grund, die Dinge für sich zu behalten. Das passiert.
Gut, dann kommen wir zur CDU-CSU-Fraktion und Dr. Reinhard Brandl hat das Wort.
Vielen Dank, Herr Minister, dass Sie heute auch zu Gast bei uns im Ausschuss waren. Meine Fraktion ist sehr interessiert auch an den militärischen Aspekten der Digitalisierung. Und so haben wir unsere Klausurtagung unter anderem verbunden mit einem Besuch der Cyberagentur in Halle. Und ich muss sagen, Respekt, die ist in den letzten Jahren, ich habe das ein bisschen mit begleiten dürfen, auch wirklich gewachsen. Die Strukturen sind gefestigt. Und jetzt geht es darum, dass die Wirkung auch voll entfaltet wird. Wir haben ein paar Themen, die Sie vielleicht gemeinsam mit dem Parlament angehen könnten. Ich sage mal, zum einen ist das Problem, dass Sie eine Befristung im Moment vorgeschrieben haben. Die dürfen Personal nur befristet einstellen. Zum anderen haben wir das Problem, dass Sie selber keine eigene Forschungsinfrastruktur aufbauen können. Es kommt zum Teil her aus Maßgabebeschlüssen, die das Parlament getroffen hat. Aber sehen Sie in diesem Bereich Handlungsbedarf, um die Wirkungsfähigkeit der Cyberagentur weiter zu erhöhen?
Also die erste Antwort, die einfache, kurze Antwort wäre ja. Ein schlichtes, einfaches Ja. Ich sehe den Bedarf und die Notwendigkeit. Wir sind, was die Befristung angeht, schon am Start oder haben schon begonnen, dass die Befristungen aufgehoben werden, weil wir uns es schlicht nicht erlauben können, die zu verlieren. Das ist völlig klar. Und gleichzeitig muss es um auch eigene Forschungskompetenzen gehen. Das sehen wir dezidiert so. Und wir sind da drei. Vielleicht kann Herr Vetter noch ergänzen.
Ja, schönen Dank. Vielleicht zu dem personellen Aspekt. Wir hatten ja neben der Befristung auch dieses Besserstellungsverbot, was die Gehälter angeht. Das ist mittlerweile weg vom Tisch. Also insofern können wir auch als attraktiver Arbeitgeber am Markt qualifiziertes Projektmanagementpersonal einkaufen. Und zu dem zweiten Teil. Die Agentur selbst soll ja nicht unbedingt forschen, sondern sie soll Projektmanagement machen. Wir sehen aber in der vorhandenen Infrastruktur durchaus Möglichkeiten, dass man auch zum Beispiel eine Laborausstattung dort beschaffen könnte. Das müssen wir aber tatsächlich noch mal prüfen, wenn die ersten Projekte jetzt einen Reifegrad haben, dass wir auch wirklich in IT-nahe Forschung kommen. Zurzeit waren es im Wesentlichen Studien. Da brauchen wir noch keine Forschungsinfrastruktur. Aber der Punkt ist aufgenommen, das untersuchen wir.
Vielen Dank. Der nächste Punkt, den ich hatte, ist eher operativer. Wir sehen gerade in der Ukraine, General Freuding ist ja auch mit da, welche Bedeutung Konnektivität, Kommunikationsmöglichkeiten für die Kriegsführung hat. Ich finde es ehrlich gesagt unerträglich, dass die Ukraine angewiesen ist auf Starlink und damit angewiesen ist auf Elon Musk und auf eine einzelne Person, die darüber entscheidet, ob so ein Land einen Zugang hat zu dieser Infrastruktur oder nicht. Ich halte es einfach für keine gute Situation. Jetzt plant Europa eine eigene Satellitenkonstellation, IOSquare. Plant das BMVG, sich daran auch zu beteiligen?
Ich würde das übernehmen, weil es ein sehr, sehr technisches Thema ist. Zum einen, die Bundeswehr hat ja den Vorteil, dass wir über eigene souveräne Satellitenkapazitäten verfügen mit Satcom BW Stufe 2. Und wir werden im Juni auch den Nachfolgevertrag Satcom BW Stufe 3 ins Parlament bringen. Wir planen gerade auch die Teilhabe an LEO-Konstellationen. Ob IRIS² am Ende des Tages die Lösung auf die Herausforderung sein wird, ist jetzt noch ein bisschen früh. Wir sind da auch in Beobachtung, auch mit unseren Industrien, die in dem Technologiefeld sind. Aber IRIS² ist zurzeit noch, haben wir zurzeit noch ziemlich viele Fragezeichen. Gleichwohl versuchen wir, was die Bodeninfrastruktur, also Bodenterminals angeht, Vorbereitungen zu treffen, dass wir bei entsprechenden Satellitenkonstellationen oder auf Satellitenkonstellationen zugreifen können.
Ich kann Ihnen meine Einschätzung geben. Im Moment werden bei IRIS² die Weichen gestellt und ich erlebe, dass sich insbesondere unsere französischen Freunde da sehr strategisch aufstellen. Die zahlen in Summe etwa den gleichen Betrag wie Deutschland, haben es aber geschafft, dass sie wesentliche Anteile der Kontrollzentren und wesentliche Arbeitsanteile nach Frankreich bekommen haben. Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, wenn wir jetzt nicht dabei sind, auch militärisch mal, ich sag mal, Bedarfe und Anforderungen zu definieren, dass die dann am Ende auch nicht mit berücksichtigt werden. Und wir haben die Bundesregierung mehrmals gefragt, über ein Jahr hinweg, wie denn jetzt das IOS Square und die Beteiligung des Militärs ist. Und seit über einem Jahr schreibt die Bundesregierung zurück, wir prüfen. Und ich würde bitten, dass Sie da, ich sage mal, schneller prüfen, um da auch vielleicht deutsche Anteile mitbringen zu haben. Und meine letzte Frage ist Personal, Riesenthema, auch insbesondere IT-Personal für die Streitkräfte. Planen Sie die Ausbildungskapazitäten für IT-Personal, insbesondere auch an den Universitäten der Bundeswehr, weiter zu erhöhen?
Ja, das planen wir.
Vielen Dank. Meine nächsten Fragen würde ich in der zweiten Runde nehmen.
Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen und da hat Tobias Bacherle das Wort.
Ja, auch von unserer Seite, lieber Herr Bundesminister, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Meine erste Frage würde sich noch mal auf die Ukraine richten. Wir sind ja dort relativ gut auch engagiert, aber vielleicht können Sie noch mal sagen, welche Kernlehren konkret, auch welche Fähigkeiten wir dort auf der einen Seite in der Kooperation gerade einsetzen, aber vor allem, welche Lehren wir daraus denn ziehen und wo Sie sagen, wo jetzt die wichtigsten Kernfähigkeiten bei uns noch mal aufgebaut werden müssen.
Als Nicht-Militär, der ich ja bin, geht es zum einen um Innovation in all diesen all digitalen Bereichen, wo wir wirklich noch mal eine Schippe drauflegen müssen. Es geht, das sind die Erfahrungen aus dem Krieg in der Ukraine, vor allen Dingen um Drohnen in allen Variationen. Die Drohnen nehmen einen breiten Raum des Kampfspektrums inzwischen ein, von kleinen Billigdrohnen bis zu den größeren aus dem Iran. Es geht um den Einsatz künstlicher Intelligenz in allen Bereichen. Die elektronische Kampfführung, passiv wie aktiv, hat deutlich an Bedeutung gewonnen. Also die russische Fähigkeit, Drohnenschwärme, Drohnenangriffe frühzeitig zu blockieren, ist eine Entwicklung, der wir etwas entgegenstellen werden. Das sind für mich jedenfalls als Nicht-Militär die wichtigsten Schlussfolgerungen. Ich würde aber sonst gerne General Freuding oder General Vetter noch bitten zu ergänzen.
Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten, vielen Dank. Ich glaube, die größte Lehre, ich würde zwei Lehren da hervorheben wollen. Das einmal ist die Durchsetzungsfähigkeit im Bereich des elektronischen Kampfes. Der Minister hat es schon erwähnt. Also auch Gegenmaßnahmen gegen den elektronischen Kampf. Wie wird, und das wäre der zweite Punkt, wie wird Konnektivität erhalten? Wir sehen im Moment im Gefechtsverlauf eine Benachteiligung der Ukraine gegenüber den russischen Streitkräften, da die Russen in der Lage sind, die Verbindungen gewissermaßen durch eine elektronische Kampfführungswand direkt zu kappen. Das betrifft nicht nur Funkverbindungen, das betrifft dann auch digitale Verbindungen, das betrifft Starlink, das betrifft die Einsetzbarkeit von Drohnen. Das ist im Moment in der Ukraine ein Riesenthema, weil die Drohnen regelrecht abstürzen, wenn sie gegen diese Wand fallen, wenn sie so ein Bild brauchen. Und ich glaube, da müssen wir uns aufstellen, sowohl was die eigenen elektronischen Kampffähigkeiten betrifft, als auch was Abwehrfähigkeiten in diesen Bereichen betrifft. Die müssen wir erheblich ausbauen. Und das ist natürlich ein Thema, das wir aus der Ukraine da mitnehmen.
Ich würde vielleicht noch einen Satz ergänzen. Der Minister hat in seinen einführenden Worten diesen Dreiklang Informations-, Führungs- und Wirkungsüberlegenheit genannt. Und das sind genau die Dinge, dafür brauchen wir quasi die digitale Autobahn, um das zu ermöglichen. Und im Sondervermögen haben wir genau für diese Themen, beginnend bei der Infrastruktur in Deutschland, also modernere cloudfähige Rechenzentren, über die strategische Satellitenkommunikation bis hin zur Digitalisierung des abgesessenen Soldaten, DLBO, genau diese Bausteine drin, um die Bundeswehr überhaupt in die Lage zu versetzen, dann auch zukünftig in sogenannten Multidimensionsoperationen mit Aussicht auf Erfolg teilhaben zu können. Und das Ganze robust und resilient, wie Dr. Freuding sagte, um auch unter ELOK-Bedingungen und Cyberbedingungen sicher operieren zu können.
Vielen herzlichen Dank. Ich würde auch einmal gerne auf die Konnektivitätsfrage im Kontext der Low-Orbit-Satellite-Systeme zu sprechen kommen. Ich teile die Ausführungen und Sorgen des Kollegen Brandl. Jetzt ist IRIS² ja ein großes Projekt. Große europäische Projekte dauern oft länger, als sie angekündigt wurden. Bei IRIS² ist das auch jetzt schon der Fall. Deswegen meine Frage, welche Maßnahmen ergreifen Sie denn oder wo sehen Sie auch Chancen, vielleicht auch die Marktsituation an der Stelle zu diversifizieren, aber vor allem auch souveräner aus einer europäischen Perspektive zu gestalten?
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, wir beginnen jetzt erstmal, dass wir unsere geostationären Satelliten ergänzen, weil wir die brauchen. Die zukünftigen Satelliten werden auch in puncto Resilienz und Leistungsfähigkeit, also mal mindestens um den Faktor 20 stärker sein, wie das, was wir zurzeit im Orbit haben. Also auch resilient mit Blick auf Laser Communication Terminals, die wir auf den Satelliten haben, die wirklich schwer zu hacken sind. Und wir bereiten zumindest die Bodeninfrastruktur zur Teilhabe an LEO-Konstellationen vor. Dafür haben wir Vorsorge getroffen im Sondervermögen, sowohl über den Bereich Satellitenkommunikation wie auch über den Bereich, nennt sich bei uns Tactical Wide Area, sodass sie dann auch Satcom on the Move haben. Damit erzeugen wir natürlich auch eine gewisse Marktstellung, indem wir in großem Umfang diese Bodeninfrastruktur aufbauen. Und wir schauen auch aktiv, welche Konstellationsbetreiber neben Herrn Musk gibt es denn gerade in diesem LEO-Bereich und wären wir in der Lage, zunächst mal über eine vielleicht Providerlösungen dort einzusteigen und wie es dann perspektivisch weitergeht, ob IRIS² oder wir vielleicht eigene Themen haben, das wird man sehen. Wir haben parallel über das Thema Innovation im Bereich Zentrum für Digitalisierung an der Universität der Bundeswehr ein Projekt, wo wir einen eigenen Seranis-Satelliten mit dem SEE-6G-Netzwerk nächstes Jahr in den Orbit schicken. Das wird aber dann auch noch ein paar Tage dauern, bis das marktreif ist.
Vielen Dank. Und als nächstes für die FDP-Fraktion Maximilian Funke-Kaiser.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrter Bundesminister, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ist ja ein sehr großes Thema und wie Sie ausgeführt haben, vierte Teilstreitkraft auch in der Bundeswehr. Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den Sie in Ihrem Eingangsstatement angesprochen haben, nämlich künstliche Intelligenz, dass Sie dabei sind, schrittweise KI-gestützte Automation in der Gefechtsfähigkeit aufzubauen und auszubauen. Vielleicht könnten Sie darauf genauer eingehen, was Sie da genau planen und wie da der jetzige Stand ist.
Ja, vielen Dank. In der Digitalstrategie der Bundesregierung ist das BMVG ja mit drei großen Projekten beteiligt. Zwei hat der Minister auch kurz genannt im Bereich Infrastrukturmanagement. Und ein großes Projekt läuft unter Überschrift Digitalisierung des Gefechtsfeldes oder gläsernes Gefechtsfeld. Hier haben wir verschiedene Aktivitäten unterwegs. Wir haben gerade experimentell nachgewiesen, dass wir in der Lage sind, unsere vorhandenen Altsensoren über eine bilderkennende und objekterkennende KI so zu vernetzen, dass wir eine frühere Lageinformation über auftauchenden Feind bekommen. Wir wären theoretisch auch in der Lage, dann einen Effektor schon einzurichten und feuerbereit zu machen. Das Engagement, also die Feuerbefehl, würde immer von einem Menschen kommen. Der Human is in the Loop. Das Projekt versuchen wir jetzt so weiterzuentwickeln mit dem Ziel 2026 für die Brigade Litauen, erste Fähigkeiten in dieser Brigade auszubilden, zumindest mal was die Identifizierung von Objekten angeht. Damit können wir mit weniger Personal größere Räume überwachen. Ein zweites Thema ist dann tatsächlich, den Effektor mit anzubauen, also diesen Sensor-to-Shooter Link zu realisieren, wie gesagt, immer mit dem Human in the Loop. Und dann haben wir weitere Effekte. Elektronischer Kampf wurde angesprochen. Wir haben im Bereich der signalerfassenden Aufklärung ja mit sehr hohen Datenvolumina zu tun und versuchen jetzt über Algorithmen dahin zu kommen, dass der menschliche Operateur quasi Management by Exception dann zum Einsatz kommt, wenn eine Anomalie auftaucht und die gesamte Routine wird durch die KI entsprechend bearbeitet. Das sind mehrere Projekte, die starten, die sind in unterschiedlichen Reifegraden. Am Ende geht es darum, dass wir dieses Thema Informationsüberlegenheit in den Griff kriegen müssen. Also früher war der Nebel auf dem Gefechtsfeld zu wenig Informationen. Heute ist es eher so, dass sie mit Informationen überschüttet werden. Und wie holen wir aus den Daten, die wir dort haben, die relevante Information heraus?
Vielen Dank. Ich würde gerne ein anderes Thema aufmachen, was Wichtiges im Kontext Cyberabwehr, nämlich die Koordinierung des Ganzen. Das Cyberabwehrzentrum wurde angesprochen. Sie sind ja auch über den militärischen Abschirmdienst dort mit vertreten. Genau. Wir haben eine laufende Debatte bzw. laufende Projekte aus dem Koalitionsvertrag zum Thema unabhängigeres BSI und zentralere Koordinierung. Vielleicht könnten Sie eine politische Einschätzung geben, Herr Minister, wie Sie das sehen, auch in Bezug auf die notwendige Koordinierung auf Bundesebene.
Das ist eine interessante Frage. Als Innenminister des Landes Niedersachsen habe ich mich mit der Frage schon beschäftigt. Ich habe an der Stelle im Koalitionsvertrag, wie soll ich sagen, nicht viel abgewinnen können. Ich sehe das BSI in einer anderen Rolle, aber ich bin mit dieser Auffassung in der Minderheit.
Gut, alles klar. Ich hätte mir die Antwort auch denken können. Es hat mich aber trotzdem interessiert. Zum Glück gilt er ja. Und nun gut. Nee, alles in Ordnung. Ich bin Freund von ehrlichen Worten. Ich würde ein anderes Thema auch noch aufgreifen. Das hat der Kollege Zimmermann angesprochen. Die Bundeswehr ist ja gemäß unseres Grundgesetzes eine Verteidigungsarmee. Und wir haben zum einen die Überwachung und zum anderen mandatierte Einsätze. Insbesondere in Bezug auf die Verteidigung. Sehen Sie diese Definierung, die ja im Grundgesetz verankert ist, in Einklang mit Debatten, die geführt werden zur Durchführung von proaktiven CNOs, beispielsweise Hackbacks?
Wir machen keine Hackbacks. Und ich weiß auch nicht, ob wir sie brauchen. Was ich glaube, ist, wir brauchen eine ehrliche Diskussion darüber. Und die ist noch lange nicht geführt, wie ich finde. Wir müssen uns an der Stelle, glaube ich, ehrlich mit dem beschäftigen, was das bedeutet, wenn wir es tun können würden und wenn nicht, weil das unterschiedliche Implikationen und Folgen hätte. Die Frage ist ja, an welcher Stelle, also offensiv dürfen wir ja auch zu Land nichts machen. Also niemand würde über die Grenze gehen, weil dort Truppen stehen. Das ist relativ einfach abzugrenzen. Wenn ich aber weiß, dass es einen schweren digitalen Schlag geben wird gegen unsere Infrastruktur, gegen unsere Energieversorgung, muss ich mir ja die Frage stellen, was tue ich dagegen? Im Zweifel reichen passive Maßnahmen nicht. Und wenn sie nicht reichen oder nicht rechtzeitig kommen, welche Möglichkeiten rechtlich, technisch habe ich, um einen solchen Schlag zu verhindern, der ja, und das ist ja keine neue Erkenntnis, der ja im Zweifel geführt würde, digital, hybrid, um einen militärischen Angriff vorzubereiten. Also da kommen wir sehr, sehr schnell in Grauzonen, über die wir uns wirklich eine offene, ergebnisoffene Diskussion auch wirklich gönnen sollten, auch mit Experten, weil ich schon glaube, das lässt sich echt nicht so einfach beantworten. Und damit würde ich es auch sein bewenden lassen mit der Antwort.
Für die AfD-Fraktion Eugen Schmidt.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Minister. Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben die Ukraine bislang mit über 30 Milliarden Euro unterstützt. Gleichzeitig lese ich hier im Spiegel, dass Forschungsgelder im Bundeswehr im Bereich künstliche Intelligenz massiv gekürzt wurden. So, ich zitiere, während im Jahr 2023 noch 16,4 Millionen Euro vorgesehen sind, schrumpft der Etat für die Entwicklung von KI-Anwendungen für die Truppe 24 auf 4,4 Millionen. Für das Jahr darauf sind aktuell nur 2,5 Millionen vorgesehen. Die Schlussfolgerung, durch die Waffenlieferungen wird nicht nur ein Krieg verlängert, werden nicht nur die deutschen Steuerzahler belastet, sondern auch die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands beeinträchtigt. Frage: Aus welchen Gründen wurden die Forschungsmittel massiv gekürzt? Waren die bisherigen Forschungsprojekte aus Sicht der Ministerium kein Erfolg?
Herr Abgeordneter, erlauben Sie mir den Hinweis, dass die Hypothese, die Sie Ihrer Frage vorausgestellt haben, schon mal grottenfalsch ist. Sie stimmt schlicht und ergreifend nicht. Und Punkt, um auf Ihre Frage zu antworten, nein, die Forschungsprojekte waren erfolgreich. Und zweitens, es sind keine Mittel gekürzt worden. In der ersten Berechnung waren die Mittel für MGCS und FGAS rausgerechnet. Und wir haben keine Kürzung in diesem Bereich.
Also wenn ich richtig verstehe, das, was im Spiegelartikel entspricht, die Wahrheit nicht.
Ich kommentiere keine Zeitungsberichte, ich kommentiere lediglich den Haushaltsplan.
Danke. Weitere Frage. Das Thema Digitalisierung ist natürlich schon Jahrzehnte alt, wie Sie richtig bemerkt haben. Auch in Bundeswehr und auch KI ist in Bundeswehr kein neues Thema. Man kann trotzdem den Eindruck haben, dass andere Länder, sowohl kleinere als auch größere, mit weniger Geld auf dem Gebiet Digitalisierung und KI deutlich weiter sind. Kann die Bundeswehr digitaltechnisch das, was andere Staaten können? Oder wo stehen wir digitaltechnisch im Vergleich zu anderen Industrieländern?
Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, das ist der Fall. Wir können mithalten, vielleicht nicht mit den Spitzen, mit den führenden Ländern, aber mit vielen können wir ohne weiteres mithalten und wir hören ja auch nicht auf. Also da würde ich mal sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir gehören, würde man sagen, zum oberen Tabellendrittel ohne Übertreibung und arbeiten daran, die Qualifikation für die Champions League-Plätze zu erreichen.
Also Sie glauben, dass Bundeswehr aufholen kann und wie schnell, glauben Sie, funktioniert das?
Nö, das hängt von der Bereitstellung der Haushaltsmittel ab, von dem, was Industrie und Forschung liefern können. Wir haben die Zeichen der Zeit schon vor geraumer Zeit erkannt, auch meine Vorgänger schon. Von daher sind wir da auf einem absolut guten Weg. Und wenn Sie sich unterhalten würden mit Partnern in anderen Ländern der Welt, mit Cyber-Experten der anderen Streitkräfte, dann würden Sie hören, dass unser bisheriger Organisationsbereich, unser Kommando CIRL, das die künftige Teilstreitkraft, einen exzellenten Ruf genießt, ohne dass ich jetzt sagen wollte, wir sind schon Weltmeister, aber wir sind gut unterwegs und müssen uns vor keinem Partner in der NATO verstecken.
Noch eine Frage zu Personal. Gibt es im Verteidigungsministerium ausreichend Personal, das die vorhandenen Initiativen umsetzen kann oder zumindest die Umsetzung über Externe anführen und kontrollieren in der Lage ist? Die Ministerin Geiwitz äußerte neulich im Ausschuss, dass es in ihrem Bereich an genau dieser Expertise fehlte, trotz millionenfacher Zuwanderung an angeblichen Fachkräften.
Herr Abgeordneter, ich habe eigentlich darauf gewartet, dass im Ausschuss für Digitales endlich Ihr Thema Nummer eins kommt. Vielen Dank dafür.
Also zur inhaltlichen Beantwortung. Personal, IT-Personal ist immer eine knappe Ressource. Allerdings muss man sagen, bei der Bundeswehr haben wir derzeit über alles hinweg eine Personalbesetzung von weit über 80%, gerade im Bereich ZIER. Wir haben das Privileg, über unsere Universitäten, unsere eigenen Studierenden, Offiziere, unser Nachwuchs, im Prinzip heranzuziehen, so und im Bereich der Unteroffiziere, das ist sehr erfreulich, insbesondere die Feldwebel. Da haben wir in den letzten Jahren sehr gut regeneriert, sodass wir sagen können, wir haben eine durchaus sehr befriedigende Personallage quantitativ und qualitativ sind unsere Frauen und Männer, Minister sagte schon, immer bei den Top in der NATO. Also von daher ist es eine Herausforderung, aber wir sind gut unterwegs.
Danke.
So, und für die Gruppe Die Linke, Anke Domscheit-Berg.
Ja, bei IT-Sicherheitskräften haben Sie ja sogar ganz viele hundert geschafft einzustellen. Und ich würde mir wünschen, dass Sie dem Kollegen Lauterbach mal beibringen, wie das geht. Der schafft seit Jahren nicht, 9 Stellen zu besetzen. Vielleicht teilt man da ein bisschen Wissen miteinander. Aber ansonsten, wir haben ja in Deutschland öfter ein Problem mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur. Gerade weil manche Gebiete da so hervorragend funktionieren, habe ich mich gewundert, warum ich im Jahresbericht der Wehrbeauftragten lesen musste, dass es in etlichen Unterkünften und Unterrichtsräumen nicht mal ein vernünftiges WLAN gibt. Und es soll wohl bis 2030 dauern, daran was zu ändern, was die Wehrbeauftragte zu Recht kritisiert hat. Dauert es wirklich so lange und wenn ja, warum?
Der Bundestag hat auch 8 Jahre gebraucht.
Der ist hier gerade nicht eingeladen. Ich habe übrigens sehr wenig, nur die Hälfte der Fragen. Also bitte schnelle, kurze Antworten.
Also kurze Antwort. Wir sind bei dem Ausbau von WLAN in Unterkünften schon zu über 80% durch. Wir haben natürlich einige Standorte, so ehrlich muss man auch sein, die sind fernab von vernünftigen digitalen Infrastrukturen. Da geht es also erstmal darum, die Anbindung an den Standort zu bekommen. Das sind die kritischen Dinge. Bei der Ausbildung, muss ich ehrlich sagen, haben wir über die Konjunkturpaketsmittel im Rahmen Corona erheblich ausgebaut, sodass wir digitale Ausbildung zumindest an den Truppenschulen flächendeckend umsetzen können. Mit der Wehrbeauftragten hatte ich gesprochen. Aber wie gesagt, das WLAN in Unterkünften, da sind wir weitgehend durch.
Auch das Zentrum für innere Führung in Koblenz, kein mecklenburgisches Dorf, hat noch kein WLAN, nur mal nebenbei erwähnt. Zum Thema Cloud. In der deutschen Verwaltungs-Cloud-Strategie steht ja eine starke Empfehlung für Open Source, für die Cloud-Infrastruktur und auf europäische Dienstleister dabei zu setzen. Verfolgt das auch die Bundeswehr oder überhaupt das BMVG?
Mit Blick auf die Zeit, kurze Antwort, ja. Wir haben eine Private Cloud Bundeswehr, die Infrastruktur steht. Die ist von der Architektur auf Kubernetes und Containerisierung aufgebaut und wir nutzen dort auch Open Source Produkte.
Das klingt doch super. Ich habe noch 20 Sekunden. Kurze Frage, WebEx-Skandal. Da haben sich ja alle Beteiligten nicht vorgabenkonform verhalten, weil sie niemand diese Telefoneinwahl mit den verbundenen Risiken thematisiert hat. Welche Konsequenzen gab es denn danach?
Die Ermittlungen, ob es einen disziplinarischen Sachverhalt gibt, gehen dem Ende zu, wie ich mir habe sagen lassen. Ansonsten wurde noch mal deutlich sensibilisiert, übrigens von den Betroffenen selber in ihren Geschäftsbereichen, zuvörderst und deutlich gemacht, dass die Regeln, die alle bekannt waren und bekannt sind, dann auch bitte einzuhalten sind. Wir stellen fest, dass sich seitdem das Verhalten vieler noch einmal wieder deutlich stringenter verändert hat und das ist gut so.
Vielen Dank und wir haben Zeit für die zweite Runde und das macht für die SPD-Fraktion Dr. Holger Becker.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrter Herr Minister, schön, dass Sie da sind. Ich möchte noch mal auf den Cyber Innovation Hub zurückkommen, weil er ja schon tatsächlich nicht nur inhaltlich Innovationen darstellen soll, sondern auch ein bisschen organisatorisch im Beschaffungswesen und so. Könnten Sie da ein bisschen was zu den ersten Erfahrungen mit der Agentur, mit den Projekten und auch mit der Herangehensweise an Innovationen sagen und vielleicht ein bisschen die Rolle des Cyber Innovation Hubs so ein bisschen in der strategischen Entwicklung der Bundeswehr noch mal darstellen?
Kurze Nachfrage, ob nur meinen Sie die Agentur oder den CH?
Ich meine den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr in Halle.
Das ist die Cyberagentur.
Das ist die Cyberagentur, genau. Also die offizielle Bezeichnung und also, das, was.
Genau, die Cyberagentur hat im Prinzip den Auftrag, möglichst disruptive Themen zu erforschen, also Game Changer, nicht linear das heutige fortschreiben. Dazu soll sie so ähnlich operieren wie die DARPA in Amerika, die ja auch gezielt in Hightech investieren soll. Und dazu hat die Agentur jetzt auch agilere Beschaffungswege oder Vergabewege gefunden, sogenannte PCP-Verfahren, Pre-Commercial Procurement. Das heißt im Prinzip, wenn wir ein Thema haben, wie jetzt zum Beispiel eine neuronale Mensch-Maschine-Schnittstelle, also kann ich mit meinem Hirn den Rechner unmittelbar bedienen. Da ist es eben so gelaufen, dass eine Challenge ausgelobt wurde, dass sich Betriebe, Start-ups, Universitäten, Industrie beteiligen konnte. Es läuft dann eine gewisse Zeit, gibt ein gewisses Geld, eine gewisse Zeit. Dann kommt man nach Ablauf dieser Zeit, präsentiert sein Produkt im Rahmen eines Pitches. Dann werden die Besten ausgesucht, man geht in die nächste Stufe. Wir haben jetzt noch kein Projekt, das so weit ist, dass wir tatsächlich final den Zuschlag haben und in die Fläche gehen, sehen aber schon, dass genau dieses agile Vorgehen zum einen eine hohe Resonanz hat, dass wir also auch gerade aus dem Startup-Bereich Startups finden, die bei diesen Projekten und diesen Challenges mitmachen. Und wir haben natürlich auch ein Interesse für den Rest der Beschaffung der Bundeswehr, in Einzelfällen zu schauen, inwieweit quasi so die Teflon-Pfanne Cyberagentur genutzt werden kann, um dann auch großflächig in Beschaffung und Skalierbarkeit zu gehen. Also das sieht alles im Moment sehr gut aus. Wir werden Sie da auch informiert halten. Könnte eine Erfolgsgeschichte werden.
Würde mich sehr freuen. So, ich gebe weiter an meinen Kollegen Matthias Miewes für die nächste Frage.
Ja, lieben Dank. Herr Minister, Sie haben schon an mehreren Stellen angesprochen, dass die Bundeswehr künstliche Intelligenz entwickelt und nutzt. Da würde mich interessieren, welche Kooperationsmöglichkeiten Sie insbesondere sehen mit den führenden deutschen Forschungsinstituten, wenn es um die Entwicklung, wenn es um die Nutzung künstlicher Intelligenz geht. Und es wäre klasse, wenn Sie darauf eingehen könnten, wie Sie insbesondere mit dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz umgehen, wie Sie da zusammenarbeiten.
Denen haben wir eine Kooperation. Das wäre aus unserer Sicht auch schwer erklärbar, wenn wir mit diesen Partnern in Deutschland und auch in Europa nicht zusammenarbeiten würden. Deswegen haben wir das auf den Weg gebracht.
Und auf den Weg gebracht, könnten Sie es vielleicht ein bisschen als da konkretisieren?
Es gab mit Fraunhofer und DFKI oder GKI, also im Deutschen Forschungszentrum KI, gab es diverse Workshops, wo wir mal unsere Themen dargestellt haben. Diese Workshops werden jetzt ausgewertet. Das Ziel ist tatsächlich, sie auch dann gegebenenfalls mit Studien zu beauftragen. Wir haben einen eigenen Arbeitsbereich, der nicht technische Forschungs- und Studienarbeit machen kann. Und da ist es schon beabsichtigt, mit den Fraunhofers, mit DFKI zu arbeiten, aber eben nicht nur exklusiv, sondern wir wollen auch anderen, auch Startups, auch anderen Universitäten, Exzellenzuniversitäten eine Bühne bilden. Aber diese Institute sind in Teilen ja sogar schon grundfinanziert aus dem Bundeshaushalt.
Okay, schon mal vielen Dank. Aber das heißt, grundsätzlich kann man sich auch vorstellen, das weiter fortzuführen und zu institutionalisieren in Zukunft. Super, vielen Dank.
Gut, vielen Dank. Wir kommen zur CDU-CSU-Fraktion. Nochmal Dr. Reinhard Brandl.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um es vorwegzuschicken, ich begrüße ausdrücklich die Aufwertung des Cyber-Informationsraums zur Teilstreitkraft. Ich glaube, nur durch diese Aufwertung alleine werden wir nicht im Cyberbereich verteidigungsfähiger und resilienter, sondern wir müssen darüber auch weitere Diskussionen führen. Und ich will mal ein paar Punkte antippen, mit denen wir uns aus meiner Sicht beschäftigen müssen. Ich glaube, Sie sind auf dem aktuellen Fokus mit dem Satz auf dem Titel Abschreckung ist die beste Verteidigung. Gilt es für Sie auch im Cyberraum?
Ja und nein. Also ja, Abschreckung ist die beste Verteidigung, aber bei Cyber gehört noch mehr der passive Schutz dazu, der ja in einem physischen Bereich eine andere Rolle hat. Von daher, ja, stimmt, definitiv. Wir müssen fähig sein, auch digital zu kämpfen und digital kampffähig und führungsfähig zu sein. Und gleichzeitig haben wir den Auftrag des passiven Schutzes.
Jetzt braucht die Bundeswehr, um in dem Bereich kämpfen zu können, ich sag's mal, um in Ihrem Bild zu bleiben, auch Cyberwaffen. Wir haben in Deutschland einige Firmen, die IT-Sicherheitssoftware herstellen. Aber wir haben kaum Unternehmen, die in irgendeiner Form etwas, ich sag mal, im offensiven Bereich herstellen, sind da abhängig von Israel und von den USA. Planen Sie in dem Bereich in irgendeiner Form eine Initiative, dass Deutschland dort auch souveräner aufgestellt wird und die Bundeswehr mit dem notwendigen Material versorgt wird?
Das muss das Ziel mittelfristig sein, gar keine Frage. Aber da wir in öffentlicher Sitzung sind, würde ich mich an der Stelle eher zurückhalten.
Der nächste Punkt ist Cyberangriffe, und das haben Sie in Ihrem Eingangsstatement ja dargestellt, kommen ja vor allem oder sind, mit denen ist zu rechnen, vor der Ausrufung des Verteidigungsfalls. Jetzt ist die Situation relativ einfach: Wenn aus dem Ausland eine Rakete auf ein deutsches Kraftwerk fällt, dann ist die Bundeswehr zuständig, wird wahrscheinlich keiner fragen. Wenn der gleiche physische Effekt mit einem Virus erzeugt wird, ist plötzlich die Zuständigkeitsfrage nicht ganz klar. Ihre Kollegin Faeser plant eine Grundgesetzänderung. Welchen Beitrag kann die Bundeswehr effektiv zur Cyberverteidigung leisten, bevor der Verteidigungsfall ausgerufen wird? Und wie planen Sie, sich daher noch stärker einzubringen?
Wir kommen immer wieder an den gleichen Punkt. Wir können Expertise liefern, wir können Beiträge leisten zu einem 360-Grad digitalen Lagebild in jeder Hinsicht. Das tun wir auch. Aber wir sind nicht zuständig, wenn es um den erfolgten Angriff gegen ein Kraftwerk geht. Wenn er militärisch ausgeübt wird, haben wir eine Angriffssituation, dann sind wir im Verteidigungsfall. Dann können wir so agieren wie jede andere Streitkraft auch. Wenn es nicht klar ist, von wem der Angriff geführt wurde, mit einem Virus oder mit einem Sabotageakt oder was auch immer, dann ist es weniger eine Frage der militärischen Reaktion, weil man im Zweifel ja nicht weiß, gegen wen, als vielmehr eine Frage des Zivil- und Katastrophenschutzes in der jeweiligen Region, nämlich die Folgen einer solchen Kraftwerksattacke zu lindern, insbesondere was die Versorgung der Bevölkerung oder die Verhinderung größerer Schäden angeht. Das ist dann weniger eine Aufgabe der Bundeswehr, bestenfalls im Wege der Amtshilfe, aber kein Auftrag der Bundeswehr, militärisch zu agieren, solange nicht klar ist, von wem der Angriff geführt wurde. Das ergibt sich aus der Besonderheit der hybriden Kriegführung. Denn wir müssen ja wissen, gegen wen wir einen Gegenschlag führen müssen.
Jetzt ist auch ein Unterschied zu anderen Teilstreitkräften, dass man Cyberverteidigung nicht auf dem Truppenübungsplatz üben kann. Nee, aber also wenn man mit Leuten spricht, die wirklich IT-Sicherheit betreiben, dann funktioniert das bei denen, dass sie ständig am Ball sind, dass sie ständig international vernetzt sind, Angriffsmuster erkennen, jede Entwicklung kennen, sich international austauschen. Es kann die Bundeswehr nicht, wenn sie nur sozusagen in ihrer Kaserne sitzt und ihr eigenes Netz betrachtet. Ich habe mal meine Hypothese. Wir haben im Bereich der Luftwaffe haben wir Systemunterstützungszentren. Das sind Einrichtungen, in denen jetzt in dem Fall Airbus und die Bundeswehr ganz eng zusammenarbeiten, ein ziviles Unternehmen und die Bundeswehr. Die Bundeswehr es deswegen macht, damit, wenn es zum Einsatz kommt, auch die Kompetenz hat. Können Sie sich solche Modelle auch im Cyberraum vorstellen, dass die Bundeswehr, ich sage mal, außerhalb eines Verteidigungsfalles unter ziviler Führung, dass die ihre Leute, ich sage mal, am Ball bleiben, geschult werden, Erfahrung sammeln?
Schönen Dank. Machen wir heute schon. Also zum einen haben wir eigene sogenannte Cyber Ranges, die wir auch multinational nutzen. Ich war letztes Jahr November in München an der Cyber Range, wo sie gerade gegen britische Kräfte gekämpft haben. Zurzeit findet aktuell in Kalkar die Übung Locked Shield statt. Die ist multinational, was militärische Beteiligung angeht. Und es ist immer auch Industrie dabei, es sind auch Startups dabei. Und das Kommando Cyber Informationsraum hat am Standort Bonn eine Kooperationsvereinbarung mit der T-Systems. Das heißt, wir haben Bundeswehrpersonal auch im SOC der T-Systems und umgekehrt. Also insofern, diese Kooperation findet schon statt. Wir wissen, dass wir eben nicht nur in unserem Silo sitzen müssen, sondern dass wir zwingend aus diesem Silo rauskommen. Und wir wollen natürlich auch die Kenntnisse, die andere haben, für uns nutzbar machen. Also diese Kooperation gibt es schon, bis hin auch zu längerfristigen Personalaustauschen. Und das sind Dinge, die wir auch nach vorne bringen wollen. Und international, insbesondere im Rahmen der NATO, läuft die Kooperation sowieso sehr extensiv, sowohl im Bereich der Cyberverteidigung wie auch bei den Cyberoperateuren.
Vielen Dank. Bündnis 90 Die Grünen hat nochmal Tobias Bachele das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Im Gegensatz zu anderen nachrichtendienstlichen Bereichen ist das militärische Nachrichtenwesen ja weitgehend unreguliert. Wie ist denn die Sichtweise des BMVGs oder von Ihnen, Herr Bundesminister, auf einen möglichen Regulierungsbedarf an der Stelle?
Der militärische Nachrichtendienst, das militärische Nachrichtenwesen hat einen Sonderstatus. Von daher sehe ich keinen besonderen Regelungsbedarf.
Sie haben vorhin auch gesagt, mandatierte Einsätze, da haben Sie einen größeren Spielraum. Inwiefern kommt es denn dabei zur Ausnutzung von Sicherheitslücken, um feindliche Kommunikation auswerten zu können oder knacken zu können?
Ich kann es aus eigenem Wissen, aus eigener Erkenntnis nicht beantworten, würde es aber auch nicht tun dürfen, weil wir in öffentlicher Sitzung sind.
Das ist eine gute Überleitung zu dem nächsten Punkt. Die Aufwertung zu Teilstreitkräften, also auch vielleicht noch mal ganz platt für mich als Militär. Was bedeutet denn das dann ganz konkret? Und vor allem, wie fügt es sich ja in die durchaus, der Kollege Maximilian Funke-Kaiser hat das ja auch schon angesprochen, in die etwas diffundierte Verantwortungsstruktur im Cyberbereich ein? Wie sieht die Kooperation mit dem BSI aus? Und vor allem, Sie haben ja auch die passiven Schutzfähigkeiten, Sicherheitsfähigkeiten angesprochen. Inwiefern halten Sie denn das Schließen von Sicherheitslücken auch als Aufgabe für diese neuen Teilstreitkräfte?
Vielleicht zunächst mal zu dem Begriff der Teilstreitkraft. Der Minister hat ja gerade die Reform der Bundeswehr, also die Ebene unterhalb des BMVG, entschieden und dabei eben festgestellt, dass wir in Zukunft vier Bereiche haben, die auch Wirkung erzielen. Das ist das Heer, die Luftwaffe, die Marine und eben jetzt der Cyberinformationsraum. Von daher war es konsequent, auch die Kameradinnen und Kameraden, die in diesem Bereich dienen, jetzt als Teilstreitkraft zu bezeichnen. Der Begriff militärischer Organisationsbereich war schon immer auch etwas gestelzt und auch international irgendwie auch schwer zu übersetzen und verständlich zu machen. Also vier Teilstreitkräfte, vier Bereiche, die für die Bundeswehr wirken. Das spiegelt eben auch die Dimension wider, weil die NATO ja eben auch von der Dimension Air, Land, Sea, Space und Cyber spricht. Insofern haben wir uns da, glaube ich, auch international gut aufgestellt. Innerhalb der Bundeswehr sind wir eben nicht diffundiert, sondern haben wir genau in diesem Bereich eine stringente Kommandostruktur, die sowohl das Thema Betrieb des IT-Systems, Schutz des IT-Systems, Wirken und Aufklären im Cyberinformationsraum und auch also operative Kommunikation im Cyberinformationsraum zusammenführt. Also von daher ist die Bundeswehr dort holistisch aufgestellt. Was das Thema Schwachstellen an sich angeht, was man in öffentlicher Sitzung sagen kann, wir zeigen dem BSI Schwachstellen in unseren Systemen an, weil wir auch über eigene Fähigkeiten zum Red Teaming und zur Penetrationstest verfügen. Das heißt, wenn wir beispielsweise eine Schwachstelle im SAP-System erkennen, wird die dem BSI angezeigt und zur Schließung gebracht. Und die Bundeswehr hat auch seit 4 Jahren eine Vulnerability Disclosure Policy aktiv in place, wo eben Leute, die Schwachstellen im Bundeswehrsystem entdecken, die sich an uns wenden können. Wir zahlen bewusst kein Geld, weil wir von Bug Bounty nicht viel halten. Aber wir, mag vielleicht auf den ersten Blick lächerlich klingen, wir veröffentlichen dann, wer uns die Schwachstelle gemeldet hat. Der kriegt auch eine entsprechende Urkunde zugestellt, auch digital. Und das findet durchaus eine gute Resonanz. Also von daher haben wir dort schon eine klare Policy. Und wir haben vor allen Dingen auch mit unserem Fachpersonal, glaube ich, schon eine Bewertungskompetenz zu sagen, diese Schwachstelle wird wie über die Bundeswehr hinaus den Privatmenschen, die Gesellschaft, die Industrie betreffen können. Da sind wir, glaube ich, ordentlich aufgestellt.
Noch eine kurze Nachfrage. Wie stellen wir denn sicher, dass es übergreifend, also eben gerade BSI, andere Stellen auch im föderalen System, nicht dazu kommt? Also ich meine, Wettbewerb belebt das Geschäft, das ist immer schön und gut. Aber ich glaube, in dem Fall, wir haben jetzt auch über den Fachkräftemangel ja schon gesprochen, sollten nicht die verschiedenen staatlichen Stellen in den Wettbewerb treten um die ja kostbaren Fachkräfte. Wie stellen Sie sicher, dass es da nicht zu Überlagerungen, Doppelungen beziehungsweise schlimmstenfalls nicht nur Doppelungen, sondern vielfach Aufbau der gleichen Fähigkeiten im föderalen, aber auch ressortbedingten Systemdenken gibt?
Für die Bundeswehr muss ich sagen, wir müssen alles das, was wir vorhalten, ja auch so vorhalten, dass es im Zweifelsfall außerhalb Deutschlands verlegt werden kann und auch im mobilen Einsatz funktioniert. Also brauchen wir quasi unsere eigene kleine Telekom mit den entsprechenden Fähigkeiten und die eben auch in Flektan und als Kombattanten ausgebildet. Der zweite Punkt ist, die Masse unserer Soldatinnen und Soldaten sind Soldatinnen und Soldaten auf Zeit. Das heißt, die verlassen die Bundeswehr auch nach einer gewissen Zeit und sind mit der Expertise natürlich dann auch im zivilen Arbeitsmarkt gesucht. Und wir hätten sie gerne als Reservisten auch perspektivisch verfügbar. Und dann muss man natürlich sagen, wir bilden die Masse unseres Personals auch selbst aus an unseren Universitäten, aber eben auch an unseren Truppenschulen. Von daher bauen wir schon da unser eigenes Ökosystem auf und kommen den anderen, glaube ich, nicht überbordend in die Quere. Letztes Wort, was querschnittliche Dienstleistungen angeht, ist unsere BWI GmbH, unser IT-Service-Leister, natürlich auch in der Lage und willens, andere Bereiche zu unterstützen. Beispielsweise der Bundesrechnungshof und das BSI werden auch durch die BWI als IT-Service-Provider unterstützt.
Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion Dr. Volker Redder.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, dass Sie hier sind, Herr Minister. Vielen Dank an die Kollegen von der Bundeswehr. Ich muss noch mal eine Gretchenfrage stellen. Die Bitkom hat ja Studien veröffentlicht über die Cyberschäden im letzten Jahr. Ich weiß, wir haben eine mandatierte Armee, die nur im Verteidigungsfall eingreift, aber der Schaden im letzten Jahr betrug nur für Deutschland 200 Milliarden Euro. Davon waren ungefähr 20 Milliarden im Finanzsektor, 50 Milliarden in der öffentlichen Hand. Ab wann haben wir den Krieg? Ab was für einem Betrag? Ab wann sind wir denn? Ich meine, die Quellen waren 50% Chinesen, 50% Russen und ein paar kleinere Prozente, die nicht relevant sind. Ab wann ist denn der Verteidigungsmoment?
Das ist nicht definiert.
Ja.
Und da das ja nicht zuletzt auch natürlich in der Definition abhängt von der Motivation, der Intention des Angriffs, ist das auch inhaltlich schwer abzugrenzen. In vielen Fällen ist es, wenn es staatlich gelenkt ist, Wirtschaftsspionage oder Spionage. Spionage würde auch in der analogen Welt noch keinen militärischen Gegenschlag auslösen. In den Fällen, in denen es kriminell intendiert ist, gilt das Gleiche. Das heißt, nur dann, wenn wirklich klar ist, dass es einen staatlich gelenkten Schlag gibt gegen unsere Infrastruktur, um uns zu schwächen und oder sogar einen militärischen Angriff vorzubereiten, wäre man in der Situation, aber ohne es wirklich beweisen und belegen zu können. Das ist ja die eigentliche Krux an der hybriden Kriegsführung, dass Sie, wenn Sie nichts Genaues wissen, kaum zurückschlagen können. Und das ist die Krux, vor der wir stehen. Weniger wir als Bundeswehr, weil wir ja im Grunde genommen Auftragnehmer dann sind. Wir gehen dann los. Das ist ja eine politische Einschätzung. Also wann ist die Grenze erreicht? Das ist ja keine Entscheidung, die wir in eigener, wie soll ich sagen, eigener Zuständigkeit abgrenzen würden. Das wäre ja eine Entscheidung des Parlaments. Befinden wir uns im Kriegsfall, befinden wir uns hier oder da, das entscheidet weder ich noch die Bundeswehr.
Ja gut, aber es ist natürlich ein echtes Dilemma, ne? Also weil nochmal, ne? Also es ist, wir wissen doch, dass das nicht nur Kriminelle sind aus China und aus Russland.
Ja, aber
weil die Übergänge sind fließend, ne? Von staatlich gesteuerten Prozessen und okay, gut.
Dilemma, aber eines, was sich nicht leicht auflösen lässt, weil ich überspitze jetzt bewusst auch, weil die Öffentlichkeit dabei ist, aber wir können ja nicht ernsthaft über einen militärischen Schlag nachdenken, wenn wir nicht beweisen können, dass es einen militärischen Angriff gegeben hat.
Naja, Sie haben gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Abschreckung ist die beste Verteidigung. Gut. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ganz, ganz vorsichtig.
Oh, das war ein kleiner Unterschied.
Im Grundgesetz steht, wir stellen Streitkräfte zur Verteidigung auf.
Alles gut. So, reden wir nochmal über das, was auch entscheidend ist für den Erfolg einer Armee, nämlich Souveränität, also Unabhängigkeit von Technologien, die vielleicht dann nicht in diesem Lande produziert sind oder über die man Herrschaft hat. Und das Ganze bezieht sich auf die Software, aber auch auf die IT, die verwendet wird und die Hardware. Wir reden auch von Wearable IT. Gerade im Armeebereich wird ja auch viel IT rumgetragen. Ich habe mir bei Rheinmetall Defense und bei Atlas Elektronik ein paar Sachen mal angeguckt. Das ist alles ziemlich cool. Die große Frage ist immer, sind wir sicher, was die Chips angeht? Kommen die Chips alle aus verlässlichen Quellen? Sind wir sicher, was elektromagnetische Störungen angeht und so weiter? Das würde ich gerne mal abfragen. Ja.
Das Thema digitale Souveränität ist ein Riesenthema. Aufpassen, das ist nicht so auf der Buzzword-Ebene verpufft. Wir haben uns 6 Kriterien genommen, um zu sagen, wie digital souverän sind wir denn. Das eine ist das Thema, was Sie angesprochen hatten, vertrauenswürdige IT, einschließlich der entsprechenden sicheren Lieferketten. Hier haben wir zusammen mit dem Bitkom, dem BDLI und dem BDSV vor 3 Jahren ein entsprechendes Papier geschrieben und setzen das auch um. Also nach dem Motto, wie stellen wir sicher, dass die Chips, dass wir den Ursprung der Chips kennen, wo sie herkommen, die können wir auch mit eigenen Fähigkeiten prüfen, ob die korrumpiert sind. Das zweite Thema ist Investition in Schlüsseltechnologien, dass wir also auch gezielt deutsche und europäische Unternehmen fördern, die in dem Bereich für uns arbeiten. Einige Beispiele wurden genannt, Cyberagentur, Cyber Innovation Hub, DTEC. Das dritte Kern Führungsfähigkeit, dass wir eben nicht alles outsourcen, sondern gewisse Teile entweder im Militär oder in der Inhouse-Gesellschaft haben. Das vierte Thema ist die Fähigkeit, innovativ zu sein. Das hatten wir kurz angesprochen. Das fünfte ist das Thema, die Kompetenz unserer eigenen Mitarbeitenden zu stärken. Und am Ende des Tages ein zunehmend wichtigeres Thema, wie datensouverän sind wir in der Bundeswehr. Und an allen Themen arbeiten wir gemeinsam mit der Industrie. Ich kann Ihnen das sogar mitgeben. Ich habe auch ein paar dabei. Software Defined Defense. Also die Frage, wie können wir tatsächlich unsere Waffensysteme über die lange Nutzungszeit, die wir haben, über Softwareverbesserungen so relevant halten, dass sie in modernen Szenarien mithalten können.
Vielen Dank.
Das war eine Punktlandung. Und jetzt haben wir noch die AfD-Fraktion mit Eugen Schmidt noch mal.
Ja, vielen Dank. Sie haben das Thema Drohnen schon mal erwähnt. Der Ukraine-Krieg wird sehr stark mit Drohnen geführt, von beiden Seiten. In einem Video auf einem Bundeswehrkanal äußert sich der ukrainische Minister für digitale Transformation, dass das Land 2023 eine Zahl von 300.000 Drohnen gebaut habe. 2024 wolle man 1 Million Drohnen bauen und auch einsetzen. Es handelt sich dabei wohl überwiegend um kleine und günstige Drohnen. Ja, die Frage, sehen Sie die Bundeswehr oder auch aber Deutschland insgesamt überhaupt als in der Lage an, ebenfalls so flexibel und eine so hohe Menge solchen Drohnen in dieser recht kurzen Zeit produzieren zu können?
Zu den Details kann Herr Freuding gleich noch was sagen. Vielleicht nur so viel, da wir uns nicht im Krieg befinden, da wir keine Kriegswirtschaft haben, da wir nicht uns verteidigen müssen, stellt sich die Frage nicht, ob wir in dieser kurzen Zeit so viele Drohnen herstellen können. Dass wir eine Drohnenstrategie brauchen, dass wir Drohnen vermehrt werden einsetzen müssen und auch abwehren können müssen, steht völlig außer Frage. Und die Taskforce Drohnen in meinem Haus arbeitet jetzt seit November, glaube ich. Und hat mir vorgestern einen ersten Zwischenbericht vorgestellt. Und das wird dann eben strategische, operative und auch Beschaffungsfragen unmittelbar nach sich ziehen. Aber wir stehen nicht unter dem Druck, in einem Jahr 1 Million Drohnen herzustellen.
Ich kann das mit ein, zwei Sätzen ergänzen. Die Zahl 1 Million Drohnen, die ist auch uns bekannt. Die wird auch uns gegenüber geäußert von unseren ukrainischen Partnern. Ob die tatsächlich erreicht wird, das werden wir am Ende des Jahres beurteilen können. Wenn überhaupt, dann handelt es sich hierbei um Klein- und Kleinstdrohnen, also solche Drohnen, die Sie im Prinzip heute schon bei uns in jedem Baumarkt, in jeder Ecke kaufen können. Das sind sicherlich nicht die Art von Drohnen, auch was die ganze IT-Sicherheit anbelangt, die wir einsetzen würden. Insofern, glaube ich, haben wir da einen anderen Blick auch auf die Umfänge, die wir brauchen, die wir herstellen. Was aber richtig und zutreffend ist und was wir aktiv betreiben in der durch den Minister genannten Taskforce Drohnen, dass wir die Erkenntnisse, die die Ukrainer aus der Drohnenkriegsführung ziehen, dass wir die natürlich erstens unmittelbar in die Ausbildung der weiteren ukrainischen Truppenkontingente in Deutschland hier einfließen und dass wir zweitens auch selbst daraus lernen und das für die Bundeswehr umsetzen. Danke.
Ja, und darauf folgende Frage. Also sind wir in der Lage, in Zukunft unsere Kapazitäten so weit auszubauen, dass wir drohnenmäßig eigene Produktion auf die Beine stellen können?
Es gibt ja in Deutschland jede Menge Produzenten von Drohnen unterschiedlichster Art. Einige sind auch in der Ukraine im Einsatz, nicht wenige. Also ich habe daran keinen Zweifel.
Okay. Weitere Frage ist zum Thema Bürokratie. Wie in einem Video auf einem Kanal der Bundeswehr zu sehen ist, versucht die Ukraine in dem Krieg auch durch Bürokratieabbau zu bestehen. Konkrete Maßnahmen werden dort stolz aufgelistet. Vor einigen Tagen wurde auch ein Gespräch eines Journalisten Tucker Carlson mit dem Telegram-Entwickler Pavel Durov veröffentlicht. Der Herr Durov betreibt mit extrem wenig Personal übrigens einen weltweit sehr beliebten Messenger, fast 900 Millionen Nutzer. Er verließ sowohl damals Russland, auch die USA, aber auch Deutschland. Er ging zunächst nach Berlin, aber stieß dort auf massive Bürokratie und gab das als Hauptproblem an. Jetzt sitzt er in Dubai. Hat Bundeswehr unter Ihrer Führung an wesentlichen Stellen konkret Regularien und Bürokratie abgebaut, um im Bereich Digitalisierung besser zu werden? Welche waren das? Sind Erfolge messbar?
Teil 1 meiner Antwort, Herr Abgeordneter, ich kommentiere keine Berichterstattung von Tucker Carlson. In diesem Leben nicht und auch im nächsten Leben nicht. Die zweite Bemerkung ist, ja, wir haben erheblich dereguliert und Vorschriften abgebaut in der Beschaffung, in der internen Abläufe, in den internen Abläufen, innerhalb des militärischen Führungsraums. Aber zu den Details kann Herr Vetter und vielleicht auch Herr Freuding noch was sagen.
Ja, vielleicht zu den, sagen wir, eher digital spezifischen Themen. Wir haben jetzt innerhalb von 3 Jahren die gesamte Bundeswehr mit der sogenannten Coupware ausgerollt. Das heißt im Prinzip die Umstellung von unseren alten Lotus Notes Verfahren auf eine Kollaborationsplattform mit Outlook, SharePoint, Jabber als entsprechendes sicheres Videokonferenztool. Wir haben seit 2017 das Dokumentenmanagement und damit die elektronische Akte in der Bundeswehr eingeführt. Also wir haben einen eigenen souveränen Bundeswehr-Messenger, wo wir auf dienstlichen Telefonen bis zu VSNFD Daten austauschen können. Wir sind zu 100% datensouverän über die BWI. Also ich glaube, wir sind da, was das Thema angeht, schon auf der Höhe der Zeit. Und eines der nächsten großen Projekte wird sein, die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung, die Einführung der elektronischen Patientenakte.
Zum Abschluss dieser Runde nochmal Anke Domscheit-Berg für die Gruppe Die Linke.
Ja. Mein Vorredner hat ja gerade gezeigt, wie hybride Kriegsführung funktioniert. Und das Thema Desinformation haben wir alle noch mal gut nachvollziehen können. Kollege Bacherle hatte gefragt nach der Ausnutzung von Sicherheitslücken bei mandatierten Einsätzen. Wir nehmen das auch gerne nachgereicht und eingestuft. Das ist eine Bitte. Ich habe noch eine Frage zum Thema indirekt WebEx-Skandal. Da wurde ja auch erwähnt, dass man Informationen über WhatsApp ausgetauscht hat. Es gibt aber eigentlich ja diesen Bundeswehr-Messenger. Wie hoch ist denn da inzwischen der Nutzungsgrad und warum ist der noch so niedrig? Und wie werden Sie das ändern?
So niedrig ist er gar nicht. Also wir haben den Bundeswehr-Messenger, die letzten Zahlen, die ich im Kopf habe, so auf ungefähr 85.000 Smartphones mittlerweile deployed. Also doch erhebliche Nutzergruppen in der Bundeswehr realisiert, Tendenz weiter steigend.
Download ist nicht Nutzung, ne?
Nee, auch Nutzung. Also, okay. Also wir haben ihn deployed und der wird dort auch genutzt. Da haben Sie recht. Natürlich überwachen wir das Nutzungsverhalten nicht aktiv. Aber der Bundeswehr-Messenger ist im Einsatz, wird akzeptiert. Und ich gebe mir mal ein Beispiel, was man auf VS offen sagen kann. Die Lufttransportkräfte, wenn die zum Beispiel in Rumänien sind und Luftbetankungseinsätze durchführen, kommuniziert der Kommodore des Lufttransportgeschwaders 62 regelmäßig mit dem VSNFD-Messenger mit seinen Besatzungen dort vor Ort, weil der eben für VSNFD sicher ist. Insofern, glaube ich, sind wir da insgesamt gut aufgestellt, was das Thema angeht.
Vielen Dank. Es gab ja auch das Problem mit den F-35 Kampfflugzeugen, dass sie nur mit der AWS-Cloud funktionieren. Und da gibt es ja gewisse rechtliche Probleme. Hat man die inzwischen gelöst? Und wenn ja, wie?
Jetzt bin ich nicht für das Programm F-35 verantwortlich. Grundsätzlich ist es so, die F-35, so wie wir sie betreiben werden, die werden wir unter den Rahmenbedingungen betreiben, wie die Amerikaner sie vorgeben. Und wenn dort gewisse Services in der AWS-Cloud abgebildet werden müssen, werden wir das entsprechend realisieren. Wichtig wird sein, dass wir die nationalen souveränen Dinge, also zum Beispiel Daten, die aus der F-35 gewonnen werden, dass wir die dann auch in nationale souveräne Kanäle überführen werden. Dazu schaffen wir am Standort Büchel gerade auch die entsprechende IT-Infrastruktur, damit das gelingt.
Letzte Frage zum Thema Nachhaltigkeit von Rechenzentren. Meine Anfrage hat ergeben, dass kein Rechenzentrum Abwärme nutzt und der Anteil erneuerbarer Energien sich fast halbiert hat und keine umweltfreundlichen Kältemittel benutzt werden. Wird das mit der Umstellung der Rechenzentren besser werden?
Kurze Antwort, ja. Vor dem Hintergrund, unsere jetzigen Bestandsrechenzentren sind alle völlig veraltet, sind infrastrukturell auch nicht mehr aufwuchsfähig. Wir haben jetzt die BWI beauftragt, uns Rechenzentrum as a Service bereitzustellen. Das heißt, durchaus auch zivile Rechenzentrumsinfrastruktur für uns verfügbar zu machen. Und neben den militärischen Anforderungen an die Rechenzentren ist eben auch ein Punkt dafür, dass wir das Thema Nachhaltigkeit, grünes Siegel etc. pp. Dabei berücksichtigen wollen. Also von daher kann es in dem Fall wirklich nur besser werden.
Danke.
Ja, ganz herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Runde. Und ich möchte noch mal nachfragen, weil es ja um eine Berichtsbitte ging. Ich glaube, Sie machen das. Gut, dann ganz herzlichen Dank dafür. Und insgesamt vielen Dank für den Bericht. Wir sind ja in regelmäßigem Austausch. Herr Vetter war ja schon öfter hier. Vielen Dank vor allen Dingen an den Minister, dass er sich die Zeit genommen hat, hier auch alle Runden zu bestreiten. Und damit nehmen wir den Bericht zur Kenntnis und schließen diesen Tagesordnungspunkt. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
Und damit. ist der erste öffentliche Teil der Sitzung hiermit beendet und wir unterbrechen nun auch den Livestream und kommen zu einem nicht öffentlichen Teil. Ich eröffne den öffentlichen Tagesordnungspunkt des Ausschusses für Digitales Top 3 und verweise nochmal die Besucherinnen und Besucher darauf, dass sie keine eigenen Ton- oder Bildaufnahmen machen dürfen und dass Konsequenzen nach sich ziehen kann, bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen. Und wir haben den Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung des AI-Actes nun auf der Tagesordnung und zu den geplanten Aufsichtsstrukturen. Und als Gäste im Ausschuss möchte ich ganz herzlich begrüßen die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brandner. Schön, dass du da bist. Und dann haben wir den Marco Alexander Breit, der ist der Leiter der Unterabteilung Künstliche Intelligenz, Daten und digitale Technologien. Herzlich willkommen. Katrin Helbig ist auch da. Da hinten, die ist vom Referat Künstliche Intelligenz, Datenökonomie und Blockchain. Dann haben wir vom Bundesministerium der Justiz Klaus Meyer-Cabri, Leiter der Abteilung Bessere Rechtsetzung, Digitale Gesellschaft, Innovation, Europa, Angelegenheit und internationale Zusammenarbeit. Herzlich willkommen. Dr. Jasper Finke vom Referat Grundsatzfragen der Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, IT-Einsatz in der Länderjustiz. Herzlich willkommen. So, wir haben vereinbart, dass wir ein gemeinsames Eingangsstatement von BMWK und BMJ haben. Da machen wir zwei Debattenrunden in einer Redezeit von 3 Minuten pro Fraktion. Und die Gruppe Die Linke hat die Hälfte der Redezeit. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir diesen akustischen Gong als Neuerung haben, 10 Sekunden bevor die Redezeit endet. Das heißt, dann bitte auch zum Ende kommen. Und dann übergebe ich, wer fängt an? Franziska Brandner, bitte.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für das Interesse an dem Thema. Die KI-Verordnung ist im Rat Ende des Monats auch dann auf der Tagesordnung und wird verabschiedet. Das ist einfach nur zum aktuellen Stand. Und natürlich ist es wichtig, dass wir jetzt schon über die Umsetzung reden, das rechtzeitig anfangen. Das machen auch unsere Häuser gemeinsam. Das vielleicht einfach auch für Sie zur Information, dass wir uns gemeinsam zum Ziel gesetzt haben, eine effiziente wirtschafts- und innovationsfreundliche Durchführung, die aber natürlich auch unsere Grundrechte im Blick hat, hier gemeinsam umzusetzen als Co-Federführer BMJ und BMWK zusammen. Wir werden es auch zusammen mit der Kommission angehen. Auch die Kommission hat einen relevanten Teil bei der Umsetzung und gemeinsam uns für einen starken KI-Standort einsetzen. Wie Sie wissen, sind in der KI-Verordnung, also es ist eine Verordnung, vielleicht schon erstmal wichtig, es ist keine Richtlinie, sondern eine Verordnung, sind auch ambitionierte Fristen vorgesehen. Also sie wird 24 Monate nach dem Inkrafttreten anwendbar sein. Das heißt, bis dorthin müssen die entsprechenden Normen und Standards ausgearbeitet sein. In der Zwischenzeit hat die Kommission den Auftrag schon an CEN und CENELEC gegeben. Das sind die europäischen Normungsinstitutionen. Und unsere deutschen Unternehmen sind auch schon dran, sich zu beteiligen. Wir versuchen, sie noch mehr zu motivieren. Das ist immer die Rückseite, oder besser, das gehört dann zusammen, weil wir haben einen Teil, werden wir nicht gesetzlich regeln, sondern über Normen und Standardisierung. Aber daran müssen sich natürlich die Unternehmen sehr aktiv beteiligen. Und das ist viel Arbeit. Deswegen kriegen wir natürlich jetzt von einigen Unternehmen die Frage, ob wir das nicht auch finanziell unterstützen können. Wir haben dafür übrigens auch noch mal unsere Programme zu Beginn des Jahres für die KMUs verbessert, um deren Beteiligung an diesen Organisationen zu unterstützen, falls sie darauf angesprochen werden, weil es natürlich in unserem Interesse ist, dass sich daran auch deutsche Unternehmen aktiv beteiligen. Für die GPAI-Modelle ist die Frist kürzer. Da gibt es eine 12-monatige Frist. Aber hier können ja auch, solange es die Normen, die Standards noch nicht vorliegen, Codes of Practice genutzt werden. Staatlicherseits, jetzt komme ich zu dem Teil, der staatlich ist, müssen wir innerhalb von 12 Monaten auch vorgeben, wie die Behördenstruktur aussehen soll, welche Straf- und Bußgeldvorschriften wir regeln wollen. Und vielleicht doch noch als abschließender Punkt. Wir haben eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich auch schon getroffen hat, die sich auch diese Woche wieder trifft. Und hier sind die Ressorts auch über unsere beiden hinaus beteiligt, um die vielen Schnittstellen, die diese KI-Verordnung natürlich hat, aus der Nutzerperspektive und den bestehenden Behördenstrukturen dann gemeinsam zu schauen, dass wir das so schlank wie möglich hinbekommen. Das ist, glaube ich, unser aller Ziel, dass wir hier zügig und effizient die Prozesse gestalten. Soweit vielleicht von unserer Seite. Und wir bringen uns natürlich auch auf der EU-Seite sehr aktiv ein. Manche erinnern sich daran, dass wir noch auf den letzten Metern noch eine extra Arbeitsgruppe hinbekommen haben, um Schnittstellen mit anderen EU-Gesetzgebungsverordnungen wie der Medizintechnikregulierung gut und sauber auszuarbeiten. Da bringen wir uns natürlich auch an. Soweit, und dann gebe ich gerne an Herrn Meyer-Capri weiter.
Dankeschön. Kurz zu den Aufstrichstrukturen im Bereich der Justiz. Das ist eine wirkliche Herausforderung, denn in der Justiz haben wir noch keine Erfahrung mit Produktregulierung und entsprechend auch keine Aufsichtsstrukturen bis jetzt. Wir betreten hier wirklich Neuland. Dazu müssen wir natürlich beachten, dass die Justiz und die Justizverwaltung unabhängig sind. Das muss auch gewährleistet werden. Und zudem ist die Zuständigkeit, die weitgehende Zuständigkeit der Länder hier gegeben. Also das wird noch eine gewisse Herausforderung, wie wir das so unter einen Hut kriegen. Aber die Vorgaben, die wir uns gemacht haben, sollen natürlich auch für die Justiz gelten. Schlank, effizient und nicht bürokratisch. Frau Christmanns hat ja, oder Frau Wandner hatte ja bereits die Frage Grundrechte angesprochen. Das ist natürlich auch der Bereich, der uns besonders umtreibt. Die biometrische Fernidentifikation, die ja auch sehr stark im Fokus der Verhandlungen stand. Da muss man sagen, das Verbot für biometrische Fernidentifikation gilt bereits 6 Monate nach Inkrafttreten. Bei anderen Dingen der nachträglichen sind es 24 Monate.
Ja, vielen Dank. Ich denke, da wird es noch einige Fragen zu geben. Und dann eröffne ich die Runde. Und als erstes für die SPD-Fraktion Passamavi.
Ja, vielen Dank. Da nur 3 Minuten mit der Bitte um eine kurze Antwort zu dem letzten Punkt. Es gibt ja die Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten, Nachschärfungen an der biometrischen Fernidentifizierung vorzunehmen. Unseres Wissens nach geht es aber wohl nicht über das Durchführungsgesetz, sondern eher über die Landes- und Polizeigesetz und das Bundespolizeigesetz. Stimmt das? Und inwiefern sind Sie da mit den föderalen Playern im Austausch? Vielleicht ist es auch einfach zu beantworten.
Dazu. Ja. Dankeschön. Ja, Sie haben recht, es ist ein Verbot, das Ausnahmen vorsieht. Dazu bedarf es Gesetzgebung und die Mitgliedstaaten können schärfere Regeln machen. Das gilt sowohl für den polizeilichen, aber auch den strafprozessualen Teil. Da sind die Kompetenzen etwas anders verteilt. Für die Aufsichtsstrukturen ist das dann nochmal wieder ein anderer Punkt. Also das muss zusammenfließen.
Vielen Dank. Zweite Frage berührt in der Tat die Governance, die nationale Aufsichtsstruktur, die angedacht ist. Sie sprachen ja von der interministeriellen Arbeitsgruppe. Wir haben ja einen gewissen Zeitraum, in dem wir das festlegen müssen. Gibt es da schon Tendenz, zumindest zeitlicher Horizont? Und welche Kompetenzen spielen für Sie eine wesentliche Rolle? Es werden ja auch schon einige Akteure gehandelt in der öffentlichen Debatte.
Genau. Also wir haben uns das wirklich als zügigen Prozess gemeinsam vorgenommen. Wie gesagt, wir haben jetzt schon auch angefangen. Dabei steht die Verabschiedung im Rat sogar noch an. Also ich finde, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Von daher hoffen wir, dass nicht erst auf den letzten 2 Metern vor Ende der Frist, die ja nach 12 Monaten abläuft, hinzubekommen, welche Kriterien für uns wichtig sind. Wir würden es gerne nicht zersplittert sehen. Wir möchten gerne, dass es nicht so angelegt ist, dass schon Kompetenzstreitigkeiten in der Umsetzung angelegt sind, die dann zu Verzögerungen und Komplexität nur führen. Und wir werden natürlich auch hier, ja, ich sag mal, Marktüberwachungsorganisationen, Zertifizierungsorganisationen, das wird noch eine ganz relevante Aufgabe. Das eine ist natürlich auch, wie man sich das in der Theorie vorstellt. In der Praxis braucht es auch überall das entsprechende Personal. Herr Mavi ist auch ein offener Punkt, dass wir sicherstellen müssen, oder besser uns viele Akteure, die in der Theorie sagen, das wollen wir unbedingt machen, in der Praxis sagen, ob wir das entsprechende Personal finden, was diese KI-Kompetenzen hat. Und das ist auch noch ein Faktor, der für uns relevant ist, dass es am Ende nicht daran scheitert, auch.
Gut, dann kommen wir zur Unionsfraktion. Ronja Kemmer, bitte.
Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ja, ich glaube, das Ziel einer schlanken, effizienten Umsetzung würden wahrscheinlich fast alle hier im Raum direkt zu unterschreiben. Ich finde es immer ganz hilfreich, sagen wir das sicherlich auch bekannte Bild von Bitkom, wie denn jetzt künftig allein die nationale Umsetzungsarchitektur aussieht, da mit ranzuziehen und darauf aufbauend einfach nochmal die Frage. Sie haben ja auch die Länder erwähnt. Ist es denn politisch gesehen tatsächlich auch, wenn wir jetzt mal an die DSGVO denken, so sinnvoll, wenn wir auf der anderen Seite die Zersplitterung nicht haben wollen, dass wir tatsächlich die Länder so stark einbeziehen, beziehungsweise gäbe es nicht die Möglichkeit, über einen Staatsvertrag das Ganze vielleicht auch wirklich einheitlicher zu lösen?
Also mit Blick auf die Marktüberwachungsbehörden müssen wir mit den Ländern auch kooperieren. Aber das sind ja noch viele andere Dimensionen, wo wir es gezielt auch auf Bundesebene halten wollen. Und da haben wir ein eindeutiges Interesse daran, dass wir lernen aus dem, was in der Vergangenheit vielleicht zu Schwierigkeiten geführt hat. Aber in manchen Bereichen kommt man nicht ganz an den Ländern vorbei und bei Herrn Meyer-Kabri so oder so nicht. Also vielleicht können Sie da noch ergänzen.
Ja, vielen Dank. In der Tat, gerade in der Justiz, das ist ja im Wesentlichen Länderkompetenz und da müssen wir zusammenarbeiten. Wie die Form ist, ob da man einen Staatsvertrag macht oder andere Regeln, das ist dann sozusagen der zweite Schritt. Aber es muss klar sein, in diesem Bereich müssen wir mit den Ländern zusammenarbeiten. Und dass die Zielvorgaben oder unter den Aspekten, unter denen wir das betreiben, da ist der erste Ansatz, dass wir wirklich jetzt auch erstmal schauen, was haben wir bereits an Behörden, also so eine Art Mapping-Exercise machen, um dann zu bestimmen, diese oder jene sind insbesondere besonders effektiv für diesen Bereich und können genutzt werden. Also dieser Aufbau einer neuen Behörde oder irgend sowas, das ist genau das, was wir vermeiden wollen. Und wo auch natürlich für die speziellen Fachbereiche die Grundkompetenz bereits da ist.
Für die Konformitätsbewertungsstelle sind jetzt ja immer wieder schon so Namen wie TÜV und DEKRA, die da irgendwie entsprechend genannt werden. Können Sie vielleicht dazu noch ein bisschen was Genaueres sagen? Und die Sprint hatte ja so eine Idee, dass man vielleicht auch über eine Challenge mal festlegt, wer da eigentlich besonders geeignet wäre. Wäre das nicht auch eine Option?
Also sich da jetzt schon festzulegen, wäre bestimmt in dem Stadium zu früh. Aber wir sehen, dass zum Glück zum Beispiel TÜV etc. sich auch schon frühzeitig um das Thema gekümmert haben, da gut aufgestellt sind. Aber es sind auch nicht die einzigen. Es ist eigentlich gut, dass sich mehrere in dem Bereich schon gut aufgestellt haben.
Für Bündnis 90 Die Grünen bin ich die Berichterstatterin. Deshalb darf ich da die Punkte machen. Und wir haben diese Diskussion in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder gehört, es muss jetzt einen One-Stop-Shop geben, ja, für die Unternehmen möglichst einfach gestaltet. Und dann wieder hört man aber, ja, Moment mal, in dem Sektor habe ich aber den direkten Draht zu den Aufsichtsbehörden. Und eigentlich ist das doch Quatsch, das dann über einen Umweg sozusagen eines One-Stop-Shops zu regeln. Das wird nicht so ganz einfach werden. Und wir haben mal ausgerechnet, ich glaube, es gibt 328 Marktüberwachungsbehörden eher auf Länderebene und auf Bundesebene gibt es auch noch mal einige. Das sind dann nachgeordnete Behörden oder in den Ministerien selber. Das wird ja sehr, sehr kompliziert sein, das zusammenzufassen. Wir haben jetzt mit dem digitalen Koordinator ja sozusagen eine Blaupause erarbeitet, wo die zuständigen Behörden koordiniert werden, weil ja nicht alles in einer Behörde zusammengefasst werden soll. Ist das eine Möglichkeit, in die Richtung auch weiterzugehen? Und wie sieht die Überlegung da aus, möglicherweise auch einen Beirat mit an diese Koordinierungsstelle mit zu adressieren, weil die unterschiedlichen Perspektiven eben wichtig sind. Gerade bei den Normungsgremien zum Beispiel wird ja immer wieder kritisiert, dass da die Perspektive sehr eng geführt wird. Und das wäre nochmal eine Überlegung, die, glaube ich, sinnvoll wäre.
Also das ist ja genau das, was wir vorhin beschrieben haben bei den Marktüberwachungsorganisationen. Da gibt es ja unterschiedlich die für die Medizinprodukte und dann haben sie also für die unterschiedlichsten Bereiche. Die sind da auch sehr spezialisiert. Da gibt es natürlich dann die Überlegung, dass man sagt, dort wird einfach KI integriert. Da muss man die jeweiligen, ja, sind ja über 300. Ich habe vorhin angedeutet, nicht jeder von denen hat eine KI-Expertise. Nicht alle von denen sagen, sie werden das aufbauen können oder sehen das als ihre Core-Kompetenz, sodass dieses Abschichten, wer kann was, welche sind auch groß genug, um welche Bereiche übernehmen zu können, vielleicht auch nicht, was wird dann doch zentralisiert gemacht, weil es mehr Sinn macht, das nicht 16 Mal zu haben. Daran sitzen wir gerade auch mit den Stakeholdern übrigens, also mit den Betroffenen, mit den Unternehmen, um das auch sauber gut abarbeiten zu können. Und dann gibt es viele Dimensionen, die wir aber trotzdem zentral auch natürlich in der Durchführung und Umsetzung halten wollen und nicht da dezentral nochmal das auf 16 verteilen wollen. Deswegen sind da, glaube ich, die Bereiche einfach gut zu sortieren, abzuschichten, zumindest in dem Bereich, der jetzt die ganzen wirtschaftlichen Aspekte hat. Und bei Ihnen sind, wie Sie ja schon gesagt haben, die Länder kann man gar nicht umgehen.
Und Beirat?
Also Beirat, ich finde, man muss, man kann mal prüfen, man muss immer gucken, was der Mehrwert ist, finde ich. Wir haben ja keinen Mangel an Beiraten in dieser Region.
Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion Maximilian Funke-Kaiser.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank fürs Kommen und für den Austausch zu diesem ja sehr spannenden Thema. Es wurde angesprochen, es wird sehr heiß diskutiert. Ich würde gerne eine Frage stellen in Bezug auf ja, die legislative Umsetzung jetzt des AI-Actes. Es gibt ja einen oder anderen Flurfunk bezüglich der Ausgestaltung. Wird es jetzt ein eigenes Begleitgesetz geben oder wird man sektoral in den jeweiligen Bereichen die Dinge umsetzen, die im AI vorgeschrieben werden?
Also da kann ich Ihnen im Augenblick noch keine definitive Antwort geben. Das ist alles noch offen. Wir haben gerade erst diese interministerielle Arbeitsgruppe geschaffen, um dann auch genau solche Fragen auch mitzuberaten. Aber da sind noch keine Entscheidungen getroffen, was das Passende und das Richtige ist. Zumal es ja auch unterschiedliche Fristen gibt, die man berücksichtigen muss. Also da ja, von 6 Monaten bis 36 Monaten reicht die Bandbreite. Also da muss es auch vielleicht schnellere Verfahren geben. Andere laufen eben halt ein bisschen langsamer. Aber da sind noch keine definitiven Entscheidungen gefallen.
Da haben Sie vollkommen recht. Ich möchte aber trotzdem anmerken, dass es, glaube ich, sinnvoll ist, dass wir das möglichst in einem gebündelten Gesetz machen und die Dinge, die schnell entschieden werden müssen, halt dann eben schnell entschieden werden. Genau. Bezüglich der dann Ausgestaltung. Wir sprechen ja neben den KI biometrischen Gesichtserkennungsmöglichkeiten auch über die Frage Regulierung von Hochrisikoanwendungen, insbesondere auf nationaler Ebene. Jetzt ist heute eine Studie veröffentlicht worden vom Startup-Verband, wo die KI-Startups Bedenken haben, dass die KI-Verordnung überwiegend ja, zu einem Wettbewerbsnachteil führen werden. Können Sie, das ist vielleicht auch relativ hohe Flugebene, aber vielleicht könnten Sie darauf eingehen, wo Sie besonders auch Regelungsbedarf sehen, damit wir hier Klarheit schaffen und auch in Bezug auf die Behörde. Sehen Sie es auch als dringend notwendig an, dass wir nicht nur eine Regulierungsbehörde haben, sondern auch eine Behörde, die eine einheitliche Guidance vorgibt, die auch auf europäischer Ebene mit den anderen Playern abgestimmt ist?
Ich habe die Studie, ich habe auch gerade gesagt, die haben wir jetzt noch nicht alles durchgecheckt. Deswegen, ich kommentiere immer ungern etwas, was ich selber noch nicht gelesen habe. Herr Breitz, haben Sie auch noch nicht gelesen. Deswegen. Ja, tut mir leid, ich habe den noch nicht gelesen.
Aber der zweite Teil der Frage, also Ausgestaltung, auch nicht nur Regulierung, sondern auch Beratungstätigkeiten der Behörde?
Genau, also das ist ja auch das, was die Europäische AI Office ja auch mit vorhat. Und deswegen müssen wir das eh im Blick haben, wie wir uns daran beteiligen und wie wir das deutsch vorbereiten. Von daher wird dieser Teil auf jeden Fall auch relevant sein. Und die KI-Reallabore werden solche Funktionen auch übernehmen. Also von daher, klar, den Bereich haben wir auf jeden Fall drin. Das ist zum gewissen Grad vielleicht sogar der leichtere.
Für die AfD-Fraktion Frau Bengstein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Staatssekretärin, Sie hatten in Ihrem Eingangsbericht sind Sie schon mal auf den Bereich Norm und Standardisierung eingegangen und dass es auch eine Beteiligung von deutschen Unternehmen geben wird. Können Sie da konkret schon Unternehmen nennen, die beteiligt sind und Wie werden Sie die sozusagen unterstützen, wie Sie es ja angesprochen haben?
Das entscheiden die Unternehmen selber. Das ist bei, die gehen in die Normungsgremien rein, beteiligen sich dort, bringen ihre Expertise ein. Wir haben, wie heißt es, Vapiano, das Programm, was bei uns im Bundesministerium läuft. Vapiano. Stimmt. Ja, ich Vapiano ist dieses italienische. Entschuldigung. Genau, ich war gerade irgendwie, sorry, das ist aber Vapiano. Ja. Vapiano heißt das Programm, was wir bei uns haben, das Förderprogramm, was wir zu Beginn des Jahres nochmal neu nochmal verstärkt haben, damit sich KMUs, also nicht die ganz großen, aber die kleineren mittelständischen Unternehmen, ihre Unterstützung bekommen finanziell für ihre Beteiligung in Normungsorganisationen. Vapiano, ja, Verzeihung.
Okay, vielen Dank. Ich würde dann auch noch mal nachfragen zu der in Deutschland geplanten Behörde. Kann man die sich dann auch so vorstellen, dass sie auch die Funktion als eine Art Verbraucherschutzbehörde gegenüber Kunden haben wird und wird sie gegenüber dem europäischen AI-Büro weisungsgebunden sein?
Also wir versuchen ja keine neue Behörde zu schaffen. Also damit ich das auch noch mal, also haben wir, glaube ich, auch Herr Mayer-Kaifel und ich beide versucht klarzumachen, wir wollen eben nicht extra neue Behörden schaffen. Und selbst wenn wir eine schaffen würden, was wir nicht vorhaben, wäre sie nicht weisungsgebunden.
Okay. Dann wird es beim neu eingerichteten AI-Büro der EU ja sozusagen, die möchten auf externen Sachverstand zugreifen, wie zum Beispiel Wissenschaft, Industrie, Zivilgesellschaft oder auch auf dem Open-Source-System. Können Sie sich vorstellen, dass das in Deutschland analog zur Anwendung kommt und haben Sie da sozusagen schon Akteure im Blick?
Ja, wir haben Stakeholder-Gespräche, die haben wir haben sogar schon eine Runde geführt und wir werden weitere führen, an denen auch eben die von Ihnen genannten Gruppen beteiligt werden.
Können Sie da schon konkrete Beispiele nennen, wer das zum Beispiel ist?
Wir können Ihnen das bei der nächsten Runde wahrscheinlich nachliefern, weil wir die Unternehmen nicht gefragt haben, ob wir ihre Daten und ihre Teilnahme veröffentlichen können. Das müsste ich dann im Vorfeld beim nächsten Mal machen, dann können wir das auch einzeln nennen.
Vielen Dank.
Und für die Fraktion, die Gruppe Die Linke, Petra Sitte. Dr. Petra Sitte.
Ah ja, das muss jetzt nicht sein, wir sind hier an der Uni. Ich komme auf eine Eingangsproblematik zurück zum Verbot des Einsatzes biometrischer Fernidentifizierungssysteme. Da hatten Sie gesagt, dass innerhalb von 6 Monaten die Regelung getroffen werden muss und Sie hatten zugleich darauf hingewiesen, dass es Ausnahmen, dass Ausnahmen möglich sind und Mitgliedstaaten schärfere Regelungen erlassen können. Was macht denn die Bundesregierung oder was schlägt sie vor? Der Koalitionsvertrag hat sich ja da ziemlich klar verhalten.
Es war vielleicht ein kleines Missverständnis, wenn ich darf, kleines Missverständnis. Ich habe nur gesagt, dass das Verbot nach 6 Monaten in Kraft tritt. Mhm. Die Ausnahmeregelung, das ist dann wieder ein Gesetzgebungsverfahren. Aber das muss nicht in 6 Monaten passieren.
Okay, aber das
könnte, sollte, das ist was anderes. Aber ich habe nur gesagt, nach der Verordnung tritt dieses Verbot in Kraft.
Das ist hübsch. Aber was haben wir denn zu erwarten? Was werden Sie vorschlagen als Bundesregierung? Welche Haltung haben Sie dazu?
Das ist noch ein Tick zu früh, um das zu beantworten.
Okay. Dann würde ich gern noch mal auf den Stakeholder-Dialog mit Wirtschaftsakteuren zurückkommen. Das ist gestartet worden, das haben Sie ja gesagt. Nach unserer Kenntnis ist die Zivilgesellschaft außen vor gelassen worden. Stimmt das? Wann wollen Sie diese mit einbinden? Was verstehen Sie darunter?
Wir gehen jetzt in Phasen vor und natürlich ist die Zivilgesellschaft eine relevante Gruppe, mit der wir auch Stakeholder-Gespräche führen. Und zu dem Punkt wegen den Verboten, das betrifft ja mehrere Bereiche übrigens, bei denen es schon gilt. Also Social Scoring, all solche Dinge, das sind mehrere, die gelten dann einfach. Es ist eine Verordnung, das ist, was ich vorhin am Anfang sagte, die brauchen auch keine Umsetzung durch eine Richtlinie. Vielen
Dank. Wir kommen in die zweite Runde und für die SPD-Fraktion Amonzon.
Ja, vielen Dank, Frau Ausschussvorsitzende. Herr Mayer-Kabri, ich würde gerne mit einer Frage anfangen, die mir bis jetzt noch nicht ganz klar ist. Wenn es um die Nachschärfung der biometrischen Fernidentifizierung geht, braucht es ja ein nationales Gesetz. Und die Frage ist, ist es auf Bundesebene angesiedelt oder liegt es auf Landesebene? Und inwieweit sind Sie da auch im Gespräch mit den Bundesländern?
Also wenn es um die StPO geht, dann ist es auf der Bundesebene angesiedelt. Bei den Polizeigesetzen sind natürlich die Länderpolizeigesetze gefragt.
Das heißt, wenn wir jetzt als Deutscher Bundestag dafür sorgen wollen, dass wir eine Schärfung haben, eine Nachschärfung haben, dass wir eine technische Trennung haben, dass wir einen richterlichen Vorbehalt haben, wo müssen wir das klären? Sowohl als auch, also sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, oder wo müssen wir das dann entsprechen?
Also der richterliche Vorbehalt ist schon durch die Verordnung selber vorgegeben. Also den bräuchte man nicht hineinzubringen.
Gut.
Die Verordnung setzt ja schon relativ große Regeldichte für die Fernidentifizierung. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel, es wird ja hier gesagt, für welche Bereiche das überhaupt nur denkbar ist. Mhm. Wenn man diese Bereiche noch enger machen möchte. Oder so,
dann ist es wo?
Dann müssen wir ein Landesgesetz haben. Entschuldigung, erstmal für die StPO brauchten wir das auf der Bundesebene.
Okay. Und sind Sie da, wer hat da die Federführung? Ihr Haus nehme ich mal an.
Die SPD, StPO.
Immer gut. Das ist keine falsche Aussage. Das war richtig.
BMJ federführend.
Vielen Dank. Und vielleicht nochmal, Frau Staatssekretärin, ich würde nochmal eine Frage stellen im Hinblick auf Reallabore. Weil da kursiert, dass die Sprungagentur für Innovation die Behörde sein könnte, die am Ende Reallabore verwirklicht. Können Sie was dazu sagen? Gerne ausführlicher.
Nein, das sind Gerüchte. Und wir werden hier gut überlegen, dass die zuständige Behörde, die wir noch zu identifizieren haben, dann die KI-Reallabore auch definiert.
Wenn ich noch 40 Sekunden Zeit habe, können Sie noch was zum Zeitplan sagen? Ab wann wollen wir das parlamentarische Verfahren anstoßen? Und ja.
Also wir haben ja die Fristen, die klar sind. Es sind 12 Monate. Das heißt, wir haben da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und ich weiß nicht, ob es vor der Sommerpause, vielleicht im Herbst.
Gut, danke.
Würde ich mal realistisch sagen, oder?
Für die CDU, CSU-Fraktion Ronja Kemmer nochmal.
Ja, jetzt sind ja für die Umsetzung Ihre beiden Häuser verantwortlich. War das eigentlich unstrittig innerhalb der Bundesregierung? Weil zumindest zu Zeiten der Verhandlungen war ja zeitweise auch das BMDV beteiligt.
Das ist auch weiter beteiligt.
Und in welcher Form?
Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt die interministerielle Arbeitsgruppe, dort BMI, noch sehr relevant für die Sicherheitsthemen, BMVG, BMDV, BMBF. Also sozusagen, da bringen sich alle ein und natürlich auch das BMDV, wie es in den Verhandlungen sich auch dazu eingebracht hat.
Ja, wobei es ja da schon, sage ich mal, über dann diesen kooperativen oder interministeriellen Ansatz hinausgegangen ist, wenn es entsprechend auch in Brüssel die Regierung mit vertreten hat. Jetzt reden wir ja heute auch schon wieder sehr viel über Regulierung. Wann sprechen wir eigentlich mal wieder über Innovationen? Nö, also Stichwort wäre ja zum Beispiel die Fortführung der KI-Strategie. Die ist ja erstmal abgeblasen worden. Bleibt es dabei oder können Sie uns da irgendwas für diese Legislatur noch in Aussicht stellen?
Also Wir haben die Digitalstrategie, die wird umgesetzt. Es gibt bei dem KI-Thema die ganze Frage Rechenzentren, an der gearbeitet wird. Dann, was ich übrigens immer sehr gut finde, dass wir es jetzt zunehmend schaffen, dass wir in der Umsetzung von Regierungshandeln KI nutzen und das entsprechend zur Anwendung bringen. Das ist mir ehrlich gesagt auch immer lieber, wenn wir etwas machen, als nur 10 weitere Strategien aufschreiben. Und in dem Bereich auch zum Beispiel beim Zukunftsfonds jetzt nochmal extra Fenster für KI etc. Geld für den erweiterten, also sozusagen die aus der Startphase rausgehen in die Wachstumsphase, nochmal extra mit Blick auf KI, da die finanzielle Möglichkeiten eröffnen. Das heißt, da läuft einiges. Das finde ich auch das Relevante. Wir bei unserem Ministerium fokussieren auch nochmal die digitalen Instrumente, Förderinstrumente auch auf den Aspekt KI, dass der überall drin ist. Und so gehen wir die Punkte der Digitalisierungsstrategie Ministerium für Ministerium um. Wenn jetzt hier noch die anderen Ministerien sitzen, könnte wahrscheinlich das BMBF das noch präzise sagen, was sie machen. BMG, Gesundheitsdatengesetz. Also wir haben ja viel in dem Bereich auch schon vorangebracht, gerade wenn es um Dateninstituten noch gibt. Also zig Themen.
Alles gut.
Entschuldigung, noch vielleicht zu ergänzen. Im Bereich der Justiz haben wir ja die Digitalisierungsinitiative. Frau Hoppermann muss ja regelmäßig entsperren, die Projekte. Und da sind natürlich auch genau diese Innovationsprojekte genannt, die wir umsetzen wollen. Und das läuft bereits jetzt relativ gut. Das sind ja diese 200 Millionen, die wir mit den Ländern gemeinsam verbrauchen können. Und das machen wir auch gerade.
Für Bündnis 90 Die Grünen habe ich noch mal die Berichterstattung und wollte noch mal die biometrische Fernidentifizierung ansprechen. Es ist ja mehrfach genannt worden, dass wir die Option haben, strengere Regeln zu erlassen. Und die Fraktion der Grünen hält das auch für wichtig, diese Option zu nutzen. Eine Frage, hat die Bundesregierung Kenntnis, ob es in anderen Mitgliedstaaten geplant wird, diese Option zu ziehen? Und gibt es da ein Best-Practice-Beispiel?
Kann ich im Augenblick nur mit einem, weiß ich nicht, beantworten, um ganz ehrlich zu sein. Noch gibt es ja sozusagen die Verordnung nicht offiziell. Wir werden das aber sicherlich in vielen Gesprächen auf bilateraler Ebene und auch dann zentral noch mal klären. Also dann würden wir auch gerne Ihnen dazu berichten.
Im endgültigen Text ist ja die Grundrechtsfolgenabschätzung drin. Wie plant denn die Bundesregierung die öffentlichen Stellen bei der Durchführung solcher Fundamental Rights Impact Assessments dann zu unterstützen, darauf vorzubereiten?
Das ist auch Teil dessen, was immer noch gerade besprochen wird. Und wir haben dazu auch noch nicht die Stelle identifiziert, die das machen wird.
Wir wissen aber, dass die Kommission uns dort Handreichungen geben wird in Form einer Checkliste, die natürlich dann diesen Prozess beleben kann und hilfreich sein kann im Bereich der Umsetzung dann.
Und das gilt dann auch für die
Positivbeispiele europäisch. Die Niederlande machen das schon.
Die Niederlande. Und das gilt dann auch mit der Handreichung, was die EU-Datenbank für Hochrisiko-KI angeht oder wie ist die Bundesregierung da aufgestellt für die EU-Datenbank? Die macht das selber oder wer?
Ja, in der Tat, das ist BMI hat das quasi noch auf der Aufgabenagenda.
Okay, und die letzte Frage, personelle und sachliche Ausstattung der Aufsichtsbehörde ist angesprochen worden. Jetzt sind ja die Haushaltsaufstellungen da. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass die Stellen dann auch im nächsten Jahr zur Verfügung stehen?
Also das ist ja immer eines der spannendsten Aspekte, wenn man darüber spricht, wer zuständig ist, wer die Personalstellen dafür dann zur Verfügung zu stellen hat. Und natürlich wird das mitdiskutiert und Teil dessen, wenn wir uns einigen, auf welche Struktur wir in der Umsetzung gehen, ist natürlich die Haushaltsfrage, würde ich sagen, eine der mitrelevantesten. Die wird von Anfang an mitgedacht. Dafür sorgen unsere Häuser gut.
Gut, müssen wir als Abgeordnete auch für sorgen. Dann für die FDP-Fraktion Maximilian Funke-Kaiser.
Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne auf den Bereich biometrische Fernidentifizierung eingehen. Also die Fragen richten sich an Herrn Meyer-Capri. Uns wurde geschildert, beziehungsweise nach unserer Kenntnis kann man für repressive Maßnahmen kann man bundesgesetzlich regeln. Ist das korrekt? Und wenn, wo sehen Sie für präventive Maßnahmen mögliche Regelungsmöglichkeiten auf Bundesebene? Genau.
Falls ich einmal einspringen darf, vielen Dank. Also für die repressiven Maßnahmen ist es die StPO. Und für darauf liegt erstmal der Fokus. Das ist sozusagen der Ansatzpunkt unserer Prüfung. Wenn wir weitere Regelungsbereiche finden, die notwendig sind, schauen wir uns an. Darüber hinaus im polizeipräventiven Bereich ist es auf Bundesebene das unter anderem das Bundespolizeigesetz, wenn wir Regelungen schaffen.
Und die gelten dann auch für präventive Maßnahmen für Landespolizeien oder nur für die Bundespolizei?
den Kompetenzbereich und Anwendungsbereich des Bundespolizeigesetzes können wir durch die Durchführungsgesetzgebung natürlich nicht ändern.
Okay, aber präventive Maßnahmen können zumindest für die Bundespolizei geregelt werden.
Und natürlich gelten auch für die Landesgesetze die Vorgaben der Verordnung.
Aber soweit war mir ja schon, dass die Verordnung gewisse Freiräume lässt. Und mir fällt da so der ein oder andere Freistaat ein in Deutschland, der die durchaus ausnutzen wird.
Ach so, deshalb heißt der Freistaat.
Es gibt auch mehr als einen Freistaat. Meine letzte Frage geht wieder weg von biometrische Fernidentifizierung hin zur Behörde. Vielleicht an Sie, Frau Staatssekretärin. Wir haben ja nicht nur den AI-Act, sondern auch den Data-Act, wo wir einen Data-Coordinator schaffen müssen. Wäre das vielleicht nicht auch ein Zeitpunkt, um sich über einen größeren Wurf Gedanken zu machen, gewisse Dinge zu konsolidieren, zusammenzufügen, vielleicht ganz revolutionär sich nochmal über eine Digitalagentur Gedanken zu machen?
Also ich nehme mal Ihre Frage zweiteilig auf, das Ganze mal zusammenzuführen und nicht und eher zu bündeln, sehen wir absolut, teilen wir Ihre Einschätzung, dass das eine gute Idee wäre. Der zweite Schritt, ob man dazu noch mal eine neue Behörde schafft, da würde ich noch mal auf die Frage der Stellen und der finanziellen Möglichkeiten, neue Behörden zu schaffen, auf die Schwierigkeit hinweisen.
Für die AfD-Fraktion, Frau Bernstein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Anlässlich der im Februar 2024 erfolgten Billigung des AI-Acts hat die Bundesregierung festgehalten, sie wolle sich bei dessen Umsetzung für eine bürokratiearme und innovationsfreundliche Lösung einsetzen. Können Sie noch mal ein bisschen näher ausführen, wie genau Sie das konkret durchziehen möchten und wie groß ist überhaupt Ihr Spielraum auf dem Weg, das Ziel zu erreichen?
Sie haben jetzt an der Debatte hier zugehört, wie viele Optionen es gibt. Und man kann das so umsetzen, dass es am Ende für die Unternehmen extrem komplex und schwierig ist. Und wir haben uns fest vorgenommen, dass wir in Absprache und Kooperation mit den Unternehmen dafür sorgen werden, dass es für sie am leichtesten ist und es am besten in ihre eh schon bestehenden Verfahren reinpasst. Und das ist zum Beispiel ein effizienter Weg, damit es für keinen Akteur oder so wenig wie möglich Doppelwege gibt, neue Wege, die sie extra gehen müssen, sondern es sich gut einpasst. Mit Blick auf innovationsfreundlich würde es uns darum gehen, auch hier eben die Spielräume zu nutzen, die wir haben in der Interpretation, um bei uns eine eben innovationsfreundliche Anwendung hinzubekommen. Und letztendlich ist es für uns auch wichtig, dass wir natürlich Akteure unterstützen, überhaupt in der KI-Anwendung bereit sein zu können, sie nutzen zu können, um hier die Förderprogramme dann auch entsprechend aufzustellen. Das gehört auch dazu, damit es Hand in Hand geht und wir nicht nur gesetzlich tätig sind.
Okay. Das Europäische AI-Büro soll nach Willen der Kommission für einen strategischen, kohärenten und wirksamen europäischen Ansatz für KI auf internationaler Ebene sorgen, der zu einem globalen Bezugspunkt wird. Teilt die Bundesregierung den Optimismus der EU-Kommission, dass der AI-Act auch, sage ich mal, in anderen Regionen der Welt, wie jetzt beispielsweise China, Indien oder den USA, nachahmende Beachtung finden wird?
Das teilen wir sehr. Wir kriegen schon sehr viele spezifische Rückfragen, Thema Stichwort Urheberrecht, aber viele andere Bereiche auch, wo sehr genau geschaut wird, wie wir das machen. Und wir haben den Eindruck, dass mit großem Interesse angeschaut wird.
Nur zur Ergänzung. Deshalb haben wir ja auch im Endeffekt mit zugestimmt, weil das ein Trend, eine erstmalige Regulierung setzt für einen großen Bereich, der natürlich ausstrahlt. Und das haben wir auch in anderen Bereichen gesehen, wo sozusagen Europa dadurch auch zum Hub für KI-Entwicklung werden soll. Das ist das große Ziel mit eben Ausstrahlungswirkung.
Dankeschön.
Und Dr. Petra Sitte für die Gruppe Die Linke, bitte schön.
Dankeschön. Ich möchte noch mal was aufnehmen, was du vorhin angesprochen hast, Einsichtsbefugnisse der Behörden zum Schutz der Grundrechte. Da ist ja in Artikel 77 Absatz 4, dass innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten eine Liste der dazu befugten Behörden zu veröffentlichen ist und auch der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten zu übermitteln ist. Hat die Bundesregierung oder wie weit ist die Bundesregierung da? Haben Sie gar schon Listen von anderen Staaten bekommen? Sie hatten vorhin Niederlande erwähnt oder habe ich das falsch zusammengebracht?
Nein. Ich habe nur vorhin erwähnt, dass die Niederlande schon einen Grundrechtecheck heute haben. Also bei dem ohne EU-Verordnung. Das haben die einfach vorab schon national gemacht und hatten das auch in die Verhandlungen eingebracht, weil sie damit gute positive Erfahrungen in den Niederlanden gemacht haben. Das hat das Europäische Parlament ja übernommen gehabt. Deswegen hatte ich das so lapidar erwähnt. Da gibt es ein Land, was das schon länger anwendet. Und ich bin auch mal der Meinung, man sollte dort sich inspirieren lassen, wo es schon funktioniert. Das war nur der einzige Punkt. Aber das hängt nicht zusammen mit der KI-Verordnung, sondern das haben die Holländer von sich aus in nationaler Eigenregie sich schon überlegt gehabt und schon in der Umsetzung.
Also fürs Protokoll, Listen haben Sie noch nicht bekommen. Ich wiederhole es gerade, weil sonst die Aufzeichnung nicht vollständig ist. Gut, da sind wir am Ende dieser Runde und nehmen den Bericht der Bundesregierung zur Kenntnis und sehen eine Menge Aufgaben auf uns zukommen, sowohl auf die Ministerien als auch auf uns dann, das auch zu begleiten. Ganz herzlichen Dank für den Bericht und ja, bis zum nächsten Mal, sage ich dann. Und damit schließen wir den öffentlichen Teil dieser Sitzung und beenden auch den Livestream.